Komm mir vor wie auf dem Sterbebett. Wenn ich mir da den ganzen Mist auch nochmal anschauen muss, dann Halleluja. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zum Who Dat Germany Talk. Ich bin der Bene, wie ihr das gewohnt seid. Und wie ihr es auch gewohnt seid, steht die Leitung nach Österreich. Jules, ich grüße und begrüße dich. Ja, wird jetzt für uns beide, glaube ich, nicht der allerspaßigste Nachmittag. Beziehungsweise bin ich so am drüber nachdenken, schaue ich mir jetzt lieber Wetten, dass an oder mache ich das hier, ist, glaube ich, beides nicht so wirklich amüsant.
Nein, das auf gar keinen Fall und trotzdem müssen wir da durch. Also auf die Folge an sich habe ich mich eigentlich schon gefreut gehabt, aber ich hätte die auch gerne erst einen Monat später aufgenommen, nicht jetzt schon. Aber ja, das Leben ist leider kein Ponyhof und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und da durchgehen. Aber auch von meiner Seite wie immer, Servus, aber die Ehre, schön euch wieder. Also nein, ich kann euch ja nicht hören. Ihr müsst mich jetzt anhören. Ich glaube, umgekehrt ist schöner. Starten wir rein, hätte ich gesagt.
Jo, ich glaube, du wolltest sagen, schön, dass wir euch unterhalten dürfen. Jo,
Abwarten.
genau, wie ihr den ganzen Zeit nehmen könnt, Season-Rückblick, Jules, hast du schon gesagt, es könnte schöner sein, es wäre ja auch fast dazu gekommen, aber fast ist halt nur fast. Genau, was haben wir mit euch in der Folge vor? Wir schauen uns in so Viererpacks ein bisschen die Spiele an, was war nochmal, gehen da so ein bisschen die Highlights durch, nehmen natürlich auch die einzelnen Positionsgruppen durch, vielleicht so ein bisschen zeugnismäßig, müssen wir mal schauen. Was die Folge nicht wird, ist eine, wie sollten die Saints jetzt vorgehen? Was erwartet man für die Zukunft? Wo sollte man im Draft hinschauen? Wen sollte man verlängern? Wen sollte man cutten und so weiter und so fort? Das kommt alles als nächste Folge. Also bleibt da dran und hört uns weiter zu. Jules, du möchtest anscheinend Saints News mit reinklatschen noch in diese Folge. Entnehme ich dem Chat gerade, dann bitte hau raus. Welche News willst du noch unbedingt besprechen, bevor wir
Ach, ach,
reinstarten?
ach, ach so, nee, ich wollte nur ganz wirklich objektiv fragen, ob du vorhattest, News reinzuhören, also rund auch um Jeff Ireland, bei dem man angesucht hat. Generell Front Office wird angesucht, so ein bisschen NFL-News, so generell, aber ist auch kein Muss, war nur so ein Vorschlag, sonst hätte ich kurz den Black Monday ein bisschen besprochen gehabt.
Ja,
Also ist
dann
aber
bitte
absolut kein Muss.
deine Bühne. Dann, du hast jetzt schon angefangen, dann schnell die News, die es sogar ab und gibt.
Nee, also wie es bekannt ist, der Montag nach der letzten Regular Season. Es wurden überraschenderweise nur zwei Head Coaches entlassen, also wirklich entlassen. Mike Vrabel, einer davon. Und auch bei den Giants wurde einzelne Koordinatoren rausgenommen. Was dann die größere News war, Bill Belichick. Man weiß jetzt nicht, was entlassen, was einstimmig. Er ist jedenfalls nicht mehr dabei. Doch ein Riesenschock für die NFL, weil das war so ein bisschen das Urgestein, war jetzt doch über 20 Jahren bei den Patriots und auch Pete Carroll zieht sich selbstständig zurück. Er bleibt dem Verein zwar treu, aber nicht mehr Head Coach. Das so wahrscheinlich die größten News ist. Natürlich Arthur Smith von den Atlanta Falcons, ich glaube um 0:01 Uhr wurde ja schon gefeuert gehabt, genauso wie Ron Rivera, die wurden sofort rausgeschmissen. Das waren eigentlich so die Headlines rund um die Head Coaches. Wobei definitiv Pete Carroll und auch Bill Belichick zumindest eine kleinere Überraschung sind. Ich weiß nicht, wie es dir dabei so geht.
Nee, also Bill Belichick kommt für mich erwarten. Der hat auch gesagt, er will eigentlich weitermachen. Ich glaube, Bill Belichick hat auch noch einen Markt. Ron Rivera und
Arthur Smith.
Arthur Smith sind für mich absolut keine Überraschung. Das war zu erwarten. Mike Vrabel finde ich schon ein bisschen krass. Also ich weiß zwar nicht, was bei den Titans im Hintergrund alles ablief. Ich meine auch mit dem, sagen wir mal, also ab dem Zeitpunkt, wo man AJ Brown getradet hat. Ging es ja so ein bisschen bergab. Ich denke, Mike Vrabel wird auch nicht lang auf dem Markt sein, um das mal so zu sagen. Ja, sonst bei Washington wird es Eric Bieniemy. Das würde mich echt überraschen, wenn das nicht wird. Neuer Head Coach. Hat sich ja da schon in die Position gebracht. Und ja, wird sein Quarterback bekommen, nachdem die Commanders an 2 ziehen. Ja. Schauen wir mal, ob wir Arthur Smith, Ron Rivera nochmal sehen werden als Head Coach an der Seite. Ich denke, für Koordinatoren wird es vielleicht noch reichen, wobei ich Arthur Smith ja, seitdem er Head Coach ist, jegliche Kompetenz für die NFL absage und da bleibe ich auch dabei. Für mich hat der Typ nichts in der NFL verloren. Aber sind ja auch im College Football ein paar schöne Posten frei geworden.
Nick Saban. Auch, also neben Bill Belichick das zweite Erdbeben wahrscheinlich im Profisport des eiförmigen Balles. Ja, Tumulte. Aber ja, zeigt auch, wir werden älter und so die Leute, die unsere ganze Kindheit, will ich jetzt nicht sagen, aber unsere Jugendzeit, Footballzeit da geprägt haben. Ja, einer nach dem anderen verlässt sie. Aber ja, was mit den Saints passiert, das erfahren wir dann in ein paar Wochen.
Ganz genau. Gut, haben wir sonst noch News oder nicht, Jules?
Ja, nur eben halt mit Jameis Winston, dass es bis zum dritten Tag der neuen Saison, glaube ich, war es, muss eine Einigung erzielt werden, sonst wird er, was sonst, über 100 Millionen Dollar abkassieren. Also das ist eine Zahl, die klingt zwar schön, aber ist völlig unrealistisch, weil es wird bis dahin eine Einigung erzielt werden. Und ja, also eigentlich nur eine Show-Number.
Gut, so viel. Dazu werden wir auch nochmal drauf eingehen, eben wer bleibt, wen sollte man cutten, wen sollte man restructuren und so weiter und so fort. Kommt dann alles in der nächsten Folge. Tschüss, wir starten rein in die Saison. Da hatte ich echt noch Hoffnungen, Träume und Glauben in das Team als solches. Wurde nicht zwingend gefestigt im ersten Saisonspiel gegen die Titans. Ein 16-15 Sieg. Ein Touchdown-Pass gab es zu Shahid, sonst nur Field Goals. Die Titans, glaube ich, nicht einen Touchdown sogar erzielt. War mit der Prämisse, dass die Saints immer ein bisschen schleppend in die Saison starten und man die Titans halt überhaupt nicht einschätzen konnte, in Ordnung, würde ich behaupten. Im zweiten Spiel gegen die Panthers war das eben noch so, es war gewonnen. Ja, man ist mit 2 Siegen in die Saison gestartet, kann man zufrieden sein. Die Art und Weise hat hier auch für mich schon ein bisschen Sorgen bereitet. Waren 20-17 2 Touchdown-Läufe durch Tony Jones Jr., der, glaube ich, am 4. Spieltag, wo Kamara wieder zurückkam, oder am Spieltag 5 war es, dann gecuttet wurde, um dann mit 2 Niederlagen weiterzugehen. 18-17 gegen die Packers, man war im 4. Viertel 17-0 vorne, und dann noch ein Return-Touchdown durch Shahid. Hat das dann noch aus der Hand gegeben, Black Groupie verschießt ein 46 oder ein 48 Yard Field Goal zum Sieg oder zum Loss. Das sollte uns noch auf die Schuhe fallen, genauso wie die nächste Niederlage gegen die Bucks, die für mich eine der derbsten der Saison waren. Wir haben 26-9 verloren. Jules, gerade gegen die Buccaneers die Niederlage, das war für mich, da war man wirklich chancenlos. Und ich war stocksauer, weil du warst unnötigerweise 2-2, 3-1 hätte man da eigentlich schon stehen können. Was für mich ein Riesenpunkt war in den ersten 4 Spielen, worüber wir jetzt sprechen müssen, die O-Line und die Running Backs, generell die Offense, die steht jetzt mal in der ersten Hälfte ein bisschen unter Beschuss. Wir haben nicht ein Spiel gehabt mit mehr als 20 Punkten in den ersten 4 Spielen. Wir hatten massiv Probleme mit zugelassenen Sacks. Wir haben kaum was über den Boden bewegt. Also unsere Offense war grausam. Mir fällt kein anderes Wort leider nicht ein dafür. Es war grausam und man hat hier zu Recht meiner Meinung nach auf Pete Carmichael langsam so sämtliche Kompetenzen abgesprochen. Es wurde einfach kein Mittel gefunden, die Offense zu bewegen. Jetzt frage ich dich, warum? Weil wir wissen ja, im Laufe der Saison ging es ja dann besser. Warum, obwohl die Offense, gerade die O-Line, man kannte sich aus dem Jahr davor, Pete Carmichael hat davor schon gecallt, die Running Backs waren eigentlich auch dieselben, Kamara hat gefehlt, ja, Kendrick Miller kam neu dazu, Jamal Williams kam neu dazu, gut, dann waren die Running Backs doch komplett neu, muss man dazu sagen. Aber was war da das Problem? Einfach das Komplettpaket, neuer Quarterback, neuer Running Back Room, dass man da die Abstimmung nicht gefunden hat oder woran lag es? Vor allem musste ich echt sagen, ja, die Bucks ein starker Gegner, die Packers haben jetzt knapp sind in die Playoffs gekommen, sogar über die Wildcard. Ja. Aber gerade auch so gegen Panthers und gegen die Titans, das sind jetzt keine Elite-Defenses gewesen in der NFL. Nee. Woran hat es gelegen?
Also, wenn ich es wirklich.
Oder anders gefragt, wie sollte man das nächstes Jahr vermeiden, dass man so startet?
Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt, weil auf das möchte ich dann auch eingehen. Erstens, wenn ich wüsste, woran das gelegen wäre, kann ich nur einzusprechen, nämlich dann will ich hier diesen Podcast jetzt nicht machen, sondern wäre schon im Privatchat Richtung New Orleans unterwegs und hätte mich dort vorgestellt und hätte dann ziemlich sicher auch einen Posten.
Sagte er, während er an der Flughafenlobby sitzt und echt durch den Orleans abhebt.
Man darf ihn, man soll ihn nicht zu viel teasern. Ja, es ist ja lustig. Wir haben ja immer so ins erste Viertel der Saison immer so einen mageren Start. Lustigerweise sind wir, glaube ich, das Team mit den meisten Wins in Woche 1 jetzt. Ich glaube, 5 an der Zahl. Was ist mir aufgefallen? Ja, Offense noch ein bisschen arrhythmisch. Vor allem auch in die Balance zwischen Run und Pass, wie man das beides zusammenfügen kann. Das hat man irgendwie gar nicht zusammen. Okay, das war auch einer der Punkte, die hat man wahrscheinlich über die ganze Saison nicht wirklich in den Griff bekommen. Es wurden viele Sacks eingenommen, also Derek Carr war einer der meistgesacktesten Spieler. Es gibt immer diese Floskel, ein Quarterback und die O-Line gehören abgestimmt. Zum Teil wird sicherlich stimmen, vielleicht war es einfach noch nicht, vielleicht war einfach diese Offense noch nicht abgestimmt. Pete Carmichael stand definitiv zu Recht unter Beschuss, da war vor allem das Bugspiel wirklich, boah, also das war wie so ein Spiel, ich konnte es mir selber nicht erklären, ich glaube keiner wusste, wie man dieses Spiel gewinnen wollte. Man hat aber auf beiden Seiten des Feldes da kläglich versagt, weil man hat auch Chris Godwin, hat da ein Career Day gegen uns. Und ich weiß nicht, woran es lag. Es waren wirklich die Sacks. Derek Carr wirkte ängstlich, einfach weil die O-Line gefühlt so schnell zusammenbrach. Wieso war es dann später besser? Nicht so, es wirkte so, Derek Carr kam besser damit klar. Damit kam dann auch die Offense besser klar. Es war so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Und man verhalf sich gegenseitig immer besser zu funktionieren. Das Einzige, was nicht in diese Konstellation reinpasste, war weiterhin das Run-Game, was über diese Saison hinweg absolut katastrophal war. Und vor allem gegen Division-Gegner versuchst du immer, vielen Ball zu bewegen, Uhr zu kontrollieren. Das, so spielen halt die Saints Football. Deswegen hat es auch gegen die Panthers auch so fürchterlich ausgesehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und der Pass, die Passing-Offense, die war neu, die war zusammengewürfelt. Ist halt die Frage, gibst du Pete Carmichael Benefit of the Doubt, dass es eine neue Offense insofern ist mit einem neuen Quarterback, oder sagst du einfach, genug ist genug? Die Frage wird man sich jetzt nach der Offseason auch stellen. Es ist halt die Frage, war es wirklich ein neuer Quarterback und hat man sich zum Ende wirklich gebessert, oder geht es dann 2024 wieder von neuem los, dass du dich wieder alles zusammenwürfeln musst? Weil wenn das der Fall sein sollte für 2024, musst du den Trainerstab, glaube ich, komplett neu austauschen. Wenn du daran anknüpfen kannst, zeigt es auch, dass du wirklich damit gut arbeiten kannst. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wenig Unterschied in Pete Carmichaels Playcalling zum Ende der Saison gesehen im Vergleich zum Anfang der Saison. Deswegen weiß ich nicht. Er war zu Recht angezählt und ja, aber ich weiß auch nicht, was er besser gemacht hat. Es wurde einfach besser. Vielleicht war es wirklich Startschwierigkeiten.
Gut, so viel mal dazu. Wir wollen uns zwei Positionsgruppen näher anschauen über die Saison hinweg, nämlich die O-Line und die Running Backs. Ich habe, um mal dann von Pete Carmichael auf Doug Marrone zu kommen, unser O-Line-Coach. Zwischenzeitlich mehr als nur eine Absetzung gefordert, sondern einen Rausschmiss mit Mistgabeln und Fackeln. Also die O-Line war für mich dafür, dass du da so viele First-Rounder drin stecken hattest und die O-Line zwar per se ja zusammengespielt hat die letzten Jahre, also da ja nichts Neues groß dazu kam, ist auch mit das Schlechteste, was die NFL zu bieten hatte. Gott sei Dank kann man ja sagen, man hat sich gefangen. Man hat kleine Adjustments gemacht, die ein bisschen überraschend kamen. Und da wollen wir jetzt mal klar auf die Interior O-Line. Andrew Speed, gehen wir mit James Hurst, man war sich nicht ganz sicher. Die hat sich dann gefunden. Man hat irgendwann Pete als Left Tackle aufgestellt, weil man von Trevor Penning genug gesehen hatte. First Round Pick von 2022. Und Ryan Ramczyk war jetzt zum Ende der Saison raus und es ging trotzdem ganz gut. Was aber bleibt, also klar, gerade die Pass Protection, da waren wir, glaube ich, am Ende der Saison da, wo diese O-Line hingehört, nämlich Top 5. Mhm. Wo es halt gar nicht ranging, wo es halt unsere Running Backs auch ihren Potenzial einfach nicht ausschöpfen konnten. Was Run Game. Warum ist eine so dominante O-Line die in den letzten Jahren, auch im Run-Game, durchaus brauchbar war, so abgestürzt. Es ist ja nicht so, dass die O-Line alt wäre. Woran liegt's? Weil auf einmal immer die Running Backs, denen ist das Prinzip egal, ob sie das A-Gap laufen in Detroit oder ob sie das A-Gap laufen in New Orleans.
Ja, das ist die Frage, die auch in meinen Kopf nicht ganz reingehen will. Vor allem, du hast es gesagt, die Pass Protection war dann besser. Die O-Line war mit dem Quarterback abgestimmt, mit dem Offensive Coordinator war abgestimmt. Das war wirklich, also wenn man rein aufs Passing Game geschaut hat, war das wirklich die letzten Wochen wirklich eine Top-Offense, wo ich sage, das war sogar besser als das letzte Jahr mit Drew Brees wahrscheinlich. Ja, wenn man sich zurückerinnert, war halt auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Und dann so völlig konträr das Run-Game nicht in den Griff zu bekommen, es geht mir bis heute nicht in den Kopf. Und das ist wahrscheinlich in der Offense mit Abstand die größte Baustelle, die wir haben und hatten. Und es ist auch wirklich so, ich kann dir nicht sagen, woran das wirklich liegt. Ich kann dir nur sagen, dass es da ist und dass es etwas ist, was man eigentlich über das ganze Jahr hinweg nie wirklich in den Griff bekommen hat. Also wirklich, Country Miller war so im letzten Spiel der Lichtblick. Alvin Kamara, wenn man nicht zu sehr abgenutzt hat, hat auch noch halbwegs funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jamal Williams, der hat einen Average von unter 3 Yards über die ganze Saison hinweg. Ja, damit kannst du halt auch nicht viel anfangen. Hatte dazu ein Fumble, also ja, ganz, ganz, ganz übles Jahr am Ende des Jahres. Und da muss wirklich am meisten gearbeitet werden. Und ich weiß halt wirklich nicht, wo du da arbeitest. Sind es die Spieler, die zu schwach sind? War es zu monoton gecallt? Weil es war auch Taysom Hill zum Schluss, hat er eigentlich gar nicht mehr funktioniert gehabt. Irgendwas muss sich da schleunigst ändern, glaube ich.
Also ich finde, gerade wenn du die Statlines anschaust, es ist schon extrem. Ich habe Kamara aus 180 Carries, 694 Yards, 3,9 Average, knapp an der 4. Okay, wenn man bedenkt, für das, was er bezahlt wird, man muss sehen, er hat nicht 17 Spiele gemacht, sondern nur 13. Das ist fast noch in Ordnung. Wenn du dir die längsten Läufe anschaust, den längsten Lauf hat aus einem Jet-Sweep raus Lynn Bowden Jr. gemacht mit 29 Yards. Das kann es halt nicht sein. Also gerade ein Kamara oder auch ein Country Miller, die leben ja eigentlich davon, dann in der zweiten Stufe erst richtig explosiv zu werden und davon zu laufen. Diese Plays hast du gar nicht geschaffen, dass du irgendwie die zweite Ebene komplett wegräumst und dann eine Line aufmachst quasi. Geht überhaupt nicht und am Ende stehst du halt bei einem Average von 3,6 Yards pro Lauf. Jamal Williams war überhaupt kein Faktor, der hat nicht mal 3 Yards pro Versuch geschafft. Da musst du dringend was machen und ich finde halt, wenn man sich das anschaut, so Jet-Sweep-Geschichten über einen Receiver, das hat mit Shahid und Lynn Bowden Jr. eigentlich ganz gut geklappt. Das haben sie 12 Mal bloß gespielt in der ganzen Saison. Shahid hat einen Average von 5,3, Lynn Bowden Jr. von 6,4 Yards. Ja, also das hat für mich schon auch was dann mit dem Play-Call zu tun, dass man sagt, diese Stärken, die wir haben, wurden nicht genutzt oder zu wenig genutzt.
Ja, was mich da am meisten schockiert, wenn man sich anschaut, wie viele Big Plays erzielten die Saints, das sind Plays mit über 20 Yards. Nee, das macht jetzt aber auch irgendwie. Nee, sorry, das kann irgendeine
Stelle. Über einen Lauf kann ich dir sagen, waren es nicht viele Big Plays, die man da hatte. Also der Einzige, der die 20-Yard-Marke geknackt hat vom Lauf her, war Taysom Hill und im Lynn Bowden Jr.
Genau.
Dann war es.
Genau, und das waren insgesamt, du hattest 4 Big Plays. Das ist einfach viel zu wenig. Und so kannst du auch keine run-dominierende Offense. Okay, das müssen jetzt sowieso nicht sein. Aber du willst dich halt in bessere Passing-Situations bringen. Und wenn du das nicht schaffst, was heißt das? Du bist öfters in 2. und 10, 2. und 9, vielleicht mal in 2. und 12. Ja, und dann spiel mal das. Oder selbst wenn du sagst, du machst einen Pass bei First Down, 2. und 5, ja, dann stehst du bei 3. und 5, 3. und 6, vielleicht 3. und 7. Und das sind einfach schwierige Situationen. Der Lauf in unserer Ideologie ist, dass du dich Matchable Situation bringst, das heißt 2. und 5, bringst du zum 2. und 2, 2. und 1 oder 9 First Down. Aber ja, das hat einfach über das ganze Jahr hinweg überhaupt nicht funktioniert. Und das ist halt was, da tust du deiner Offense halt wirklich keinen Gefallen. Deswegen, ich sage auch da von den Koordinatoren und Coaches in der Offense, sage ich, ist eigentlich der am angezieltesten wahrscheinlich Doug Marrone. Ich sage, das war wirklich, das hat überhaupt nicht funktioniert. Auch mit unserem Run-Game-Koordinator.
Genau, ich würde sogar so weit gehen, dass alles, was mit Run-Game zu tun hat, muss neu her. Weil wenn du dir ganz ehrlich bist, Jamal Williams war letztes Jahr noch Touchdown-Leader bei den Detroit Lions und war vom Average her nicht so schlecht. Kendrick Miller hast du einen Drittrunden-Pick investiert. Das ist auch kein Oberdulli, würde ich behaupten. Und Alvin Kamara hast du einen mega fetten Running-Back-Vertrag vor 2 Jahren, ich werde es nicht sagen, in den Arsch geschoben, weiß nicht, stimmt. Aber gegeben. Der weiß auch, wie das funktioniert. Dann, wenn du dir die O-Line anschaust, auch da hast du Leute, die schon mal bewiesen haben, hey, wir können Run-Game. Das hat man schon mal, man kann das. Und man hat ja, wie ich schon gesagt habe, in die O-Line, wenn Pete spielt, zum Beispiel als Left Guard, 5 First-Round-Picks rein investiert. Halt, McCoy war ein Second-Round-Pick. Sorry dafür. Da muss man ja auch sagen, da liegt es meiner Meinung nach nicht am nicht vorhandenen Spielermaterial, dass du sagst, hey, einfach unsere Guards sind scheiße oder wir haben einfach keinen guten Running Back. Sondern für mich ist es da auf jeden Fall das Augenmerk auf den Coaching-Staff zu legen. Ob das jetzt die ganz großen Positionen sind, also in dem Fall Pete Carmichael als Offensive Coordinator, oder dass man eben sagt, man muss sich einen O-Line-Coach und einen Running Back oder einen Run-Koordinator anschauen. Die sind für mich eher angezählt tatsächlich als Pete Carmichael. Und da fehlt es massiv und da muss ein Step eigentlich kommen, weil das Material dafür ist einfach da.
Auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, auch, wenn wir dann in der anderen Folge darüber sprechen, was muss sich ändern, das ist das Erste, was sich ändern muss. Weil ich glaube, dann könnten wir, und da, wir brauchen kein gutes Running Game, wir brauchen ein durchschnittliches Run Game. Durchschnittlich bis gut, das müsste in dieser O-Line und mit diesen Running Backs, man muss dazu sagen, Country Miller hat, glaube ich, zum Ende aufgezeigt, auch wenn es nur ein Spiel war, wenn der fit bleibt, glaube ich, kann er auch ziemlich electrifying sein und da vielleicht mit Alvin Kamara ein schönes One-Two-Punch ergeben. Das ist das, wo dieses Step-Up kommen muss, weil ansonsten sehe ich da wirklich schwarz für die Zukunft, weil das war wirklich, das hat sich wieder rote Fahnen durch die ganze Saison gezogen und du hast dir eigentlich immer mit jedem Run-Game, mit jedem Run-Play der Offense eigentlich immer weniger einen Gefallen getan, je öfter du gelaufen bist. Also eigentlich musst du ja fast sagen, wirfst du jedes Spiel einfach 50 Mal einen Ball und laufst dafür nur die Hälfte, tust du der Offense wahrscheinlich mehr einen Gefallen, aber ja, dann nutzt du deine Spieler komplett ab und deine Running Backs kannst du sowieso gleich vor die Tür stellen. Aber wenn man sich ehrlich ist, wirklich einen Gefallen hast du dir nicht getan damit.
Definitiv. Also insofern für die Running Backs eigentlich eine enttäuschende Saison, für die O-Line ja, im Passing-Game gefangen, im Run-Game leider auch ein bisschen enttäuschend. Enttäuschend ging es nicht weiter, wenn es jetzt, man musste zu den Patriots, die ebenfalls nicht gut in die Saison gestartet waren, fegt die mit 34-0 vom Rasen. Nicht die allerüberzeugendste Vorstellung, aber man hat gemerkt, die Offensive, es würde ja gehen. Es ist ja das Potenzial da. War bei mir dann der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt kommt's, jetzt geht so ein bisschen kleiner Aufwind, jetzt haben wir es denen mal gezeigt, jetzt startet unsere Saison so richtig. Ja, um dann das nächste Mal voll auf die Fresse zu bekommen bei den Texans. 20-13 hier verloren, offensiv ging wieder relativ wenig. Auch hier einfach wieder zu spät aufgewacht. Immerhin CJ Stroud seine erste Interception geworfen. Aber leider auch Derek Carr mit einer Interception, weshalb sich es am Ende nicht ausging. Blake Groupie, Field Goal verschossen. Da wollen wir gleich drüber reden, über unseren Kicker. Schon stehst du wieder 3-3. Noch viel schlimmer wurde es dann mit der nächsten Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars. Die Offensive besser funktioniert. Man verliert das Ding 31-24. Foster Moreau lässt in der Endzone in den letzten 7 Sekunden, glaube ich, war es, den Ausgleich fallen. Bitter. um den positiven Touch noch zu bekommen, du fängst dich wieder so ein bisschen, du gleichst aus 4-4, du gewinnst gegen die Coles mit 38-27, eins der besten Spiele unserer Offense in diesem Jahr. Ball wurde gut verteilt, Camara hatte ein super, super Spiel, Groupie hat sich nicht viel zu Schulden kommen lassen, stehst du nach 8 Spielen 4-4. Zu dem Zeitpunkt, ja, du hast dir sehr viel mehr erhofft. Es waren halt da für mich drei Spiele mit dabei, eben gegen die Packers, gegen die Texans und gegen die Jaguars, die du nicht verlieren musst, die mir trotzdem noch so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, du kannst mithalten, du kannst deine Division auch gewinnen. Ja, es war ärgerlich, aber da wird schon noch was gehen. Blake Groupie haben wir angesprochen, der war am Anfang der Saison definitiv nicht unangefochten, gerade eben nach dem Packers-Game oder mit dem Packers-Game ging es so ein bisschen los. Dass er mehrere Situationen hatte, wo man denkt, hätte er den gemacht, dann hätten wir das Spiel durchaus gewinnen können. Also ich denke da auch gerade an die Texans, an das verschossene Field Goal. Jules hinten raus wieder gefangen. Wie gehst du, um die Thematik Kicker oder Special Teams zu beschreiben, mit der Sache um? Glaubst du, wir brauchen im Camp wieder einen Veteran, der ihm da ein bisschen Druck macht? Und die nächste Positionsgruppe in der Offense mit anzugehen, wir haben Foster Moreau angesprochen, die Tight Ends, wie fällt da so ein bisschen dein Season-Fazit aus und schnell ein Fazit zu diesem 4-Spiele-Block, wo man sagt, so ein bisschen die Startschwierigkeiten, ja, die zweite Phase der Saison ein bisschen mitgezogen.
Ja, ich möchte mit der Phase beginnen. Das war so ganz, das war wirklich so, die Offense war ganz komisch. Das war so, ich glaube, das war die Phase, wo man Pete Carmichael am meisten kritisiert hat, und das war die Phase, wo ich nicht wirklich wusste, wo liegt jetzt wirklich die Probleme daran. Es war mal besser, mal schlechter, man konnte sich erst spät ins Spiel fangen, man konnte nicht gleich in einem Rhythmus starten. Kleinigkeiten kamen dazu, Sacks wurden in bitteren Situationen genommen, eingesteckt, also jetzt nicht viele, aber wenn, dann bitter. Verschossene Field Goals, Gegner wird durch schlechte Punts in eine gute Feldposition gebracht. Man lässt ein Big Play zu, Fourth Down, es werden komische Entscheidungen getroffen. Das sind alles Kleinigkeiten, aber die alle zum selben Zeitpunkt passiert sind, und deswegen verlierst du dann auch diese Partien so extrem bitter. Weil wenn man sich das Ganze anschaut, hatten wir genau, ich denke jetzt nochmal nach, es war glaube ich nur zwei Niederlagen, die mehr als ein One-Score-Game waren. Das waren gegen die Bucks und es war überraschenderweise gegen die Falcons. Und wenn man sich anschaut, diese ganzen Partien, da waren es immer so viele Kleinigkeiten, die dürfen dir halt nicht passieren oder nicht in dieser Häufigkeit passieren. Passieren werden sie dir immer. Das wird auch weiter so gehen. Die werden dir immer weiter so passieren. Aber in dieser Häufigkeit, das ist einfach nur frustrierend. Das ist einfach nur frustrierend. Und um dann.
Auch weil man das aus dem Jahr davor halt einfach kannte. Man hat das Jahr davor gesagt: stell diese, gewinn diese One-Score-Game-Spiele, die man 2022 verloren hat. Und die Welt schaut super aus. Ja, hat man jetzt in der Phase schon wieder nicht geschafft. Wie die alte Leier, wie ein Jahr davor.
Ja, es ist halt wirklich so, dass man das sich wirklich nicht bessern konnte, auch übers Jahr hinweg. Und ich muss sagen, Kicking war halt wirklich ganz, 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 also, boah. Wenn ich mir da die Statistik anschaue, Blake Groupie, wenn ich ihn jetzt auch noch schnell finde, ich glaube, von der Percentage her ist er bei 81,1 von allen Kicks insgesamt. Herzlichen Glückwunsch, damit hat das auf Platz 25 geschafft von 33 Kickern. Vor allem in der Häufigkeit, das war einfach zu wenig. Und vor allem, es war nicht einmal, es hat sich wirklich um die Saison gezogen. Es waren noch viele Kicks dabei, die gerade noch so reingegangen sind, vor allem aus kürzerer Distanz. Wenn man sich das anschaut, Field Goals, die zwischen 20 und 29 Yards Distance waren, war 10 von 12. Klingt jetzt nicht ganz so schlimm, das ist aber eigentlich eine mittelschwere Katastrophe, weil das sind ganz sichere Kicks. Also wenn du da von 20 darfst du nicht weniger wie 19 machen, sage ich, wirklich verschossen. Wenn geblockt ist, ist wieder was anderes. 10 von 12, das hat mich dann schon sehr schockiert. 8 von 10 bei 40 bis 49 und 6 von 9 bei 50 plus. Klar, die sind schwierig, aber zieht sich wie so ein roter Faden durch, dass da nie die Consistency da war. Und im Nachhinein war es für mich dann ein Fehlentscheid, auch Latz, der seine Probleme hatte, wäre hier aber definitiv doch die bessere Option gewesen im Nachhinein. Aber ja, was willst du jetzt noch
im Nachhinein groß machen? Hast du die Stats von Will Lutz rein zufällig da? Ich glaube, so viel besser war der aber auch nicht im Laufe der Saison dann.
Kann ich dir natürlich raussuchen.
Wenn ja, aber wenn du suchst, erzähle ich ein bisschen oder so ein bisschen aus meiner Sicht, Black Groupie. Du hast es gesagt, also 20 bis 29 Yards, 10 von 12, das ist eine Katastrophe. Da müssen 12 von 12 sitzen. Fertig aus, Mickey Maus, da gibt's nichts. Gerade weil, wenn man rechnet, die Hälfte davon hat er hat wahrscheinlich einen Dome mal verschossen. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Wo geschlossen ist, das darf halt nicht sein. Und auch zwischen 40 und 49 Yards, 8 von 10, es ist zwar in Ordnung, geht aber schon besser. Ich sage immer, alles unter 50 muss eigentlich rein.
Oder sollte mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit rein. Also unter 50 solltest du schon so um die 90% liegen, dass du sagst, das ist wirklich, womit man arbeiten kann. Und da darf auch die 50er-Quote nicht ganz katastrophal ausschauen. Ja, ich hab's da.
Genau, was halt bei 50%, was über 50 Yards bei Groupie halt schon ist, da fehlt mir dann so das Vertrauen. Das, was ich am Ende im letzten Jahr dann zu Will Lutz auch nicht mehr hatte, wenn so ein Justin Tucker oder wenn ein Young Wei Koo aufs Feld kommen, sie können aus 58 Yards und dann weißt du, das Ding geht rein. Und bei Black Groupie rechne ich eigentlich eher damit, so, dass der Ding kommt, der kommt nicht mal vorne an, wie da so reinfällt. Also da gibt es schon sind Groupie hat gewaltig was nachzuholen im Camp. Und ich glaube, hier wird es tatsächlich nicht schaden, wenn es Veteran Kicker auf dem Markt ist, den zum Tryout mit einladen, um einfach ein bisschen den Druck da hochzuhalten auf der Kicker-Position, weil gut, es war am Ende in Ordnung, von gut sind wir leider noch entfernt, würde ich
behaupten. Was da lustig ist, nämlich, weil ich stimme dir vollkommen zu, aber auch Young Wei Koo, hat mich überrascht, hatte eine mäßige Saison, weil was eigentlich überhaupt untypisch finde ich, weil der, wie du sagst, bei dem Typ hast du den halt nicht das Gefühl, der könnte jetzt verschießen. Der war bei 86,5%. Okay, ich glaube, der ein oder andere Blocked Field Goal war da auch dabei. Das hat mich ein bisschen schockiert. Der war 3 von 6 bei 50 plus dieses Jahr. Weil genau bei den langen hast du dir eigentlich bei Young Wei Koo überhaupt keine Sorgen gemacht. Will Lutz war übrigens 30 von 34 und Kupi war 30 von 37. Also ungefähr gleich. Lutz dann noch der etwas bessere. Da war es halt wirklich, dass er zumindest underneath war wirklich, wo ich sage, okay, da war er, wenn ich kurz zusammenzähle, war er 29 Attempts von unter 50 Yards. Bei 29 Attempts hatte er 27 gemacht, wo ich sage, das ist okay. Ob du dir halt diese Game-Winner machst, aber ich bin halt zur Verteidigung von Blake Groom sozusagen, erstes Jahr Rookie, ist noch ein junger Typ. Wenn du da mal Scheiße am Fuß hast, ich glaube, tust du dir nochmal ein bisschen schwerer, das wieder abzukriegen. Und so wie es bei Will Lutz war, der letztes Jahr eine scheußige Saison hatte, hat sich zumindest halbwegs fangen können in Denver. Groupie kann es auch. Ich gebe da jedem, also ich bin selten ein Fan davon, ein Spiel nach dem ersten Jahr gleich zu cutten, egal wie schwer das, wie schlecht das war. Er steht halt mit dem Rücken zur Wand. Er steht mit dem Rücken zur Wand und er muss sich da deutlich, deutlich steigern.
Jo, deutlich steigern ist ein schöner Übergang zum zweiten Special-Thema, Punting Unit, Lou Hadley. Ich glaube, von deutlich steigern kann ich da schon nicht mehr sprechen. Ich will nächstes Jahr einen neuen Panther haben.
Ja, das ist vielleicht der einzige.
Schlechter geht's halt nicht. Ich glaube, wenn du mir die Statistiken schnell aufrufen darfst, er muss auf jeden Fall ziemlich weit unten sein, und den ganzen NFL-Panthern. Wenn ich mir das anschaue, hat 75 Mal gepuntet, nur 31 Mal ging er in 20, 4 Touchbacks. Sprich, er hat über die Hälfte seiner Versuche nicht mal in die gegnerische 20-Yard-Hälfte geschafft, in die gegnerische 20-Yard-Zone geschafft. Sein längster Punt mit 62 Yards hat nichts mit NFL-Niveau zu tun. Super Geschichte, die Lou Hadley hat und allem drum und dran, aber das war nichts. Und ich glaube, da kannst du ein Tryout machen im Sommer, schön wirklich mehrere Panther probieren. Andrew Hadley, das hat für mich keine Zukunft. Also das noch viel schlechter geht's nicht. Und ich glaube, die Statistiken werden mich dann nicht enttäuschen.
Ja, er führt die Statistik sogar an, bei, was viele überrascht. Bei Yards per Punt führt er die Statistik halt an, halt von ganz unten. Er hat von 33 Panthern hat er den niedrigsten Average mit 43 Yards. Das Problem an der Sache ist, wenn man sich erinnern, Thomas Morse, der hatte auch nicht mehr die weitesten Punts. Okay, er war nicht bei weitem nicht so schlecht. Der Unterschied da war bei Morstead, da hatte er eine Hangtime, da kam nie ein Return. Lou Hadley schafft es nicht, weit zu punten, und wenn er kurz puntet hat, ist die Hangtime trotzdem katastrophal. Das ist das, die größte Problematik. Wenn man sich anschaut, Blake Gilligan hatte mit 50,6 Yards den dritthöchsten Average an Punt-Yards. Ja, es ist halt wirklich, du kannst nicht so weit punten, das ist ja okay, aber dann hab wenigstens die Hangtime, aber was wir auch an Returns zugelassen haben, das ist halt, wie soll man, ich kann es nicht schön sagen, es war halt nichts, was irgendwie für Lou Hadley spricht. Ja, geben vielleicht das zweite Jahr noch, weil er eh nichts kostet, und du sagst, am Panther soll es nicht scheitern, aber das muss sich deutlich bessern. Zumindest die Hangtime hat sich ein bisschen verbessert, aber da musst du halt wirklich im Trainingscamp dir so den Fuß abrackern, dass du da noch im Roster bleibst zu Beginn der nächsten Saison, weil wirklich, wirklich mit irgendwas Werbung gemacht hast du nicht. Seine einzige Chance ist, er wird Konkurrenz kriegen im Trainingcamp, den muss er schlagen. Wenn er den schlagen kann, okay. Aber ja, wieso man von Blake Gilligan weggegangen ist, bleibt mir dann doch ein Rätsel.
Ja, danach ist man immer schlauer. Die letzte Positionsgruppe, die wir uns auch schon anschauen wollen in diesem Zuge und eben mit diesem Drop von Foster Moreau, die Tight Ends. Und Jules, da ist mir vor allem aufgefallen, dass Foster Moreau eigentlich seine Sache recht ordentlich gemacht hat. Mhm. Hatte 25 Targets, 21 Racks davon. Sehr in Ordnung. Ja, dass er den Game Winner hat fallen lassen, das kreide ich ihm schon an. Muss aber auch sagen, wieso, ja, Foster Moreau ist halt auch ein Blocking Tight End, hauptsächlich, wieso man so einem so eine Route laufen lässt. In einer spielentscheidenden Situation kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ich kann es erklären.
Ja, bitte, dann.
Weil du sagst, sie diesen vermeintlichen Nummer 2, Nummer 3 Tight End, der wird ja wohl nicht das Game Winner laufen. Das hatten die Jacksonville Jaguars auch nicht gedacht, deswegen war er so frei. Deswegen, das Play war grandios, es war halt den einzigen Fehler, den er eigentlich wirklich dieses Jahres gemacht hat, das war dafür leider ein sehr extrem bitterer. Aber es hat dich genauso überrascht wie die Jacksonville Jaguars Defense. Und dann machst du alles richtig.
Gut. Was mir vor allem aufgefallen ist, er hat Taysom Hill in seiner Hybridrolle, sag ich mal, da hat zu K eigentlich das ganze Jahr über relativ gut die Chemie gestimmt. Die war eigentlich relativ gut da. Juwan Johnson hat mir viel zu lange gedauert, bis so eine Chemie da war. Dafür, dass Carr und Johnson sehr viel in der Offseason zusammen trainiert haben. Da, soll ich sagen, bis zum letzten Viertel der Saison, wenn ich sogar, ja, doch letztes Viertel ungefähr, war da kaum Chemie vorhanden. Juwan Johnson auch irgendwie nicht präsent. Und das spiegelt sich halt jetzt auch so ein bisschen in seinen Stats wieder. Also für mich auf der Tight End Position Luft nach oben. Ein bisschen eine enttäuschende Saison habe ich von zumindest Johnson sehr viel mehr erwartet im Zusammenspiel mit Derek Carr, dass er mehr kommt, dass es anders geht, hat er hinten raus jetzt auch bewiesen. Und der ist so kleinen, ja, Cliffhanger. Tight End ist bei mir durchaus ein Thema im Draft.
Auf jeden Fall. Es gibt ja, ich Draft, was, das kommt ja dann alles auf die Offseason. Das Schöne ist, in der Offseason kann man so viele Kategorien abarbeiten. Draft ist dann natürlich einer davon. Juwan Johnson hat mich sehr überrascht, dass der so lange gebraucht hat, weil er dann auch mal verletzt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Er hatte insgesamt nur 13 Spiele absolviert. Vielleicht hat er es auch mitgespielt. Und zu Beginn hatte Derek Carr mit allen so ein bisschen diese Abstimmungsprobleme, dass du wirklich einen Rhythmus etablieren kannst. Und es hat einfach mit Juwan Johnson noch mal ein bisschen länger gedauert. Es ist zum Ende gegangen, aber das ist jetzt halt die Sache. 2024 muss das alles schneller greifen. Das kann nicht wieder so lange dauern, weil sonst hast du halt wirklich ziemliche Probleme. Ja, es war, also Titans war ja nett, aber wirklich mehr war es dann auch nicht, kommt mir vor.
Und einen dürfen wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, auch was für mich lang keinen Sinn ergeben hat, was ich auch oft genug gefordert habe, was irgendwann dann kam, Jimmy Graham. 6 Racks aus 7 Targets, 39 Yards, aber halt 4 Touchdowns. Für mich bis heute ein bisschen unbeschreiblich, gerade in den Problemen, wo wir wirklich Probleme hatten in der Red Zone, den Ball reinzubekommen, dass Jimmy Graham da nicht berücksichtigt war, also nicht auf dem Spieltagsroster drauf stand. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob Jimmy Graham nochmal zurückkommt. Hätte ich, wenn er nochmal zurückkommen sollte, aber definitiv hier die Bitte, du hast so einen Red Zone Threat, gerade wenn Juwan Johnson nicht als dieser funktioniert, dann nutz ihn doch bitte. Gerade mit der Statur, die Jimmy Graham mitbringt, wirklich so ein Traum an Tight End eigentlich, von der Statur her, nutzt es doch. Warum Dennis Allen hier darauf, oder auch Pete Carmichael viel zu spät auf Jimmy Graham zugegriffen haben in der Saison. Für mich ein riesen Coaching-Fehler, nicht nachvollziehbar. Gut, vielleicht kommt hinten was noch raus, dass er nicht gut durchtrainiert war oder disziplinlos oder keine Ahnung. Kam halt nichts raus. Deswegen ist das für mich eins der größten Missverständnisse der Saison, Jimmy Graham auf dem Roster zu haben. Weil wenn er gespielt hat, hat er immer eigentlich, ja. War er da, war er präsent, war er auch immer nur in der Red Zone an. Das war ja das Ziel, nur in der Red Zone ihn zu haben eigentlich. Da er dann aber mehrere Spiele gar nicht auf dem Roster stand oder in so Red Zone-Situationen gar nicht drauf kam, das habe ich nicht verstanden. Sorry.
Ja, es war schwierig. Es waren halt dann irgendwann mal zu viele Titans. Und wie verwendest du ihn? Ja,
lauf doch mal ein vierer Set mit Titans. Dann weißt doch die Defense auch nicht, was kommt. Also man kann zwar ungefähr denken, was kommt. Normal sein Run. Das kann dynamische Routen werden. Aber stell dich doch einfach mal so fuck off, stell dich mit 4 Titans auf. Ja. Mach das doch, Mann. Du kannst noch Taysom Hill, kannst du shiften oder sonst irgendwas. Sowas kommt halt gar nicht mehr leider. Und das finde ich ein bisschen schade.
Deswegen, ich habe mir auch, ich spiele die ganze Zeit mit dem Gedanken, ohne das abdriften zu wollen, was machen die Saints, wenn Brock Bowers noch am Board ist, wenn die Saints picken? Das ist also für mich könnte einer der besten Titans der letzten Jahre, der nächsten oder der letzten Jahre sein. Weiß ich auch nicht. Unwahrscheinlich, aber vielleicht fällt er ja. Ob die Saints vielleicht einen Titan nehmen, weil war halt auch, also bis zum Schluss. Jetzt nicht wirklich, du sagst, waren jetzt ein Gamechanger. Das ist so ein Kittel-Typ, der dein Spiel alleine entscheiden kann. Das ist maximal noch Taysom Hill und das ist halt auch eine Ausnahme. Das ist kein Titan, das ist Taysom Hill einfach.
Jo, da bin ich auch mehr als gespannt, was da so kommt. Ja, halt mal fest, eben für die Titans auch ein schwieriges Jahr, auch ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben, Chemie wohl nicht da gewesen und so weiter und so fort. Sehr, sehr schade. Dann kommen wir jetzt zu der Phase der Saison mit Bye Week und dann, wo für mich auch die Saison dann als beendet erklärt wurde oder wo ich es abgehakt hatte. Wir starten mit einem Win gegen die Chicago Bears, stellen auf 5-4, soweit alles super. Dann war ich und ich gnade den Saints Gott. Ich, wenn irgendwo mir das Deutschlandspiel anschaue von der NFL, kommt dieses Katastrophengame der Saints, für mich das zweite diesen Jahr, wo man für mich auch einfach chancenlos war. Ja. Joshua Dobbs macht sein erstes Spiel für die Vikings oder war es das zweite? Völlig egal.
Erster Starter.
Bei den Vikings, erstes als Starter, danke. Wir werden mit 27-19. Schaut nicht so wild aus, one score, aber wenn man sich an das Spiel erinnern kann, die Saints hatten keine Chance. Nichts. Da war Katastrophengame. Und darauf folgte gleich die nächste Katastrophe, wo ich dann gesagt habe, so jetzt, das war's, Leute. Auch ein Game, wo man meiner Meinung nach war das dritte in dem Jahr, wo man eigentlich chancenlos war. Bei den Atlanta Falcons, du verlierst 24-15. Wie das passieren hat können, auch hier wieder die Offense in beiden Spielen einfach nicht wirklich zum Tragen gekommen, war ja auch das Thema mit einem verletzten Derek Carr. Ich glaube, vor dem Falcons-Game hat er auch nicht so viel trainieren können mit Bye Week und allem drum und dran. Ähm, Also die drei Niederlagen, die da jetzt kommen, also mit der Niederlage gegen die Lions, um den Viererblock dann noch fertig zu machen, die erwartbar war, die knapp war, wo man durchaus Chancen hatte, aber halt auch in Saints-Manier das einfach nicht drehen konnte, wo man den Anfang auch wieder verpennt hatte. Sehr, sehr schade. Und in der Phase, also gerade die Niederlage gegen die Falcons, das war für mich das Thema. Danach ist man immer schlauer. Hättest du es gewonnen, wir hätten wegen dem Record keine Probleme gegen die Bucks gehabt, wir hätten wegen dem Division-Record keine Probleme gegen die Bucks gehabt. Dieses Spiel hat uns definitiv dann die Saison gekostet, so wie ich es damals gesagt habe. Und da bin ich heute noch pisst, weil so eine Leistung nach einer Bye-Week abzuliefern. Division Rival, es geht wirklich darum, ein Zeichen zu setzen und sagen, hey Atlanta Falcons, ihr habt in dieser Division nichts verloren, außer Platz 3 oder Platz 4. Und dann gehst du da so raus. Herbe Enttäuschung, Spiel gegen die Vikings, so darf auch so nicht laufen, meiner Meinung nach. Gegen die Lions kann man verlieren, ja, halt wieder ärgerlich wieder, hätte man auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen können. Und so standest du nach diesen Spielen mit einem Rekord von 5-7 da. Ja, danke dafür. Ich glaube, ich habe getippt gleich 11-6 vor der Saison. Also da war zu dem Zeitpunkt mein Tipp schon im Arsch.
Also ich stimme dazu, ich glaube, da können wir uns auf einigen, die drei schmerzhaftesten Partien, Packers, Vikings und Falcons, und ich sage Texans und Jaguars, hättest du auch gewinnen können, sollen, müssen, dürfen.
Ja, gegen die Packers hättest du gewinnen müssen, also ich glaube, ja, Vikings und Falcons meinst du, oder?
Ist also die drei schmerzhaftesten Niederlagen, auch mit der Situation Vikings, also, Falcons und Packers, glaube ich. Wo ich dir aber nicht zustimmen muss, zu sagen, dass wir chancenlos waren. Wir haben einfach nicht die Chance genutzt. Das war einmal die Red Zone Efficiency 0 von 5. Die bitterste Niederlage wahrscheinlich von Derek Carr. Pick 6, man muss sagen, bis dahin Falcons Punt, Turnover und Downs. Wir Maschinen führen zu dem Zeit 3-0 und sind in der Red Zone. Dann kommt halt dieser bittere Pick 6 und damit ist es dann untergegangen und damit auch dann unsere Stärke, irgendwie den Run zu stoppen, was bis dahin so halbwegs funktioniert hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Und die Falcons haben uns 228 Rushing Yards eingeschenkt bei 41 Attempts, also ein Average von 5,6. Was soll man dazu großartig sagen? Ab da war schon wirklich extrem alles. Also, man hätte sich's leicht machen können, das Leben, und mit dahin hat man sich's unglaublich schwer gemacht. Es war, theoretische Chancen bestanden natürlich noch immer, aber man hat sich damit das Leben dermaßen extrem schwer gemacht, und es war halt wirklich selber wunderschön eingeschenkt in Wirklichkeit. Und ja, so, das sind dann auch die Gründe, wo du sagst, die Saints haben es nicht verdient, in den Playoffs zu sein. Die Leistung am Schluss war die gut genug für die Playoffs, um ein Top 14 Team zu sein, locker. Müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber es ist halt auch so, wie zeigst du dich über die Saison hinweg? Und das ist dann halt leider deutlich zu wenig gewesen. Wir haben niemals geschafft, drei Spiele in Serie zu gewinnen. Und wir haben auch nie, okay, einmal, das war diese jetzt besprochene Losing Streak, diese drei Niederlagen. Bis dann waren es auch immer so hoch und tief, nie Consistency. Und das ist das, was die Saints wirklich am meisten gebraucht hätten. Und auch so ein Punkt fürs nächste Jahr, was muss besser werden? Consistency. Start mal, hab mal eine Phase der Saison, wo du wirklich 4-1 bist. Du musst nicht mal so beginnen, 4-1, 5-2. Das muss nicht über die ganze Saison hinweg so sein. Aber wenn du das zusammenbringst, hast du dir schon einen großen Gefallen getan, damit du locker in die Playoff kommst. Schauen wir uns die Eagles an. Die haben einen Grundstein in den ersten Wochen gelegt gehabt. Haben dann was? 5 von 6 Spielen verloren? Vielleicht ist der Coach sogar angezählt. Das kann jeder Mannschaft passieren. Das
ist ja halt kein, wenn du nach 11 Spieltagen nicht 5-6 stehst wie die Saints, sondern 10-1. Dann interessiert das halt auch keinen.
So ist es. Weil dann kannst du immer argumentieren, es geht ja eh. Es geht ja eh. Wenn sie die Fragen stellen, ist Derek Carr unser Quarterback? Ist Dennis Allen unser Head Coach? Ist Pete Carmichael unser Offensive Coordinator? Solltest du es schaffen, in irgendeinem Teil der Saison mal 5-1, 6-0, also 6-0, 5-1, so solche Records zusammenzubringen, dann fragt auch keiner mehr. Und dann sagst du auch, okay, selbst wenn es nicht die schönsten Spiele war, du hast sie gewonnen. Das machen gute Teams. Das hat uns in den ersten drei Vierteln der Saison ist uns das einfach nicht gelungen. Und
du, generell die Nerven zu behalten, das war ja auch dann im letzten für mich entscheidenden Spiel gegen die Rams, wo wir gleich noch drauf kommen. Mhm. Auch da hat man es nicht geschafft.
Ja.
Was Greifbares irgendwie zu, oder einen Gamechanger zu erzwingen. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Stell dir vor, du gewinnst gegen die Rams. Kannst du sagen, du hast die letzten 5 Spiele gewonnen? Das ist, also da muss so viel schief gegangen sein. Und selbst wenn wir die 5 Spiele gewinnen und wir kommen, egal ob wir dann in die Playoffs kommen oder nicht, aber dann wären wir in den Playoffs gewesen, die Saison war gut genug. Es war Probleme. Man muss an vielen arbeiten, aber dann kannst du sagen, man hat eine Unit geschaffen, die Spiele gewinnen kann, consistently. Die eine Niederlage dazwischen kaschiert das jetzt halt ziemlich, aber ja, die Möglichkeiten waren da und man muss sagen, overall war da vieles dabei, wo du sagen musst, damit lässt sich gut arbeiten. Ist auch, also der Frust war nach dem Falcons-Spiel mit Abstand am höchsten, glaube ich, und zu Recht. Und Derek Carr wurde wüst beschimpft, wo ich sage, ja, es war halt, vielleicht war es einfach nur unglücklich, weil es ist trotzdem, du musst erstmal in die Red Zone kommen und es war dann einfach an dem Tag ein scheiß Tag. Wahrscheinlich war es nicht mehr, nicht weniger, weil seitdem an, man hatte das extra Training in der Red Zone, man war besser, man hat auch diesen Rhythmus gefunden in der Red Zone, weil man da so wild auf die Offense losgegangen ist. Und ich glaube, das ist es, wenn du so auch Spiele gewinnen kannst und du kriegst den Rhythmus in Gewinnen, bist du ein Winner und dann machst du das automatisch und dann ist in dieser Crunch-Situation, wo jetzt dieser Game-Winning-Drive herkommen muss, dann läuft es auch besser. Und das ist einfach alles viel zu spät gekommen.
Super, danke dir dafür, Jules. Jules, gerade in der Phase will ich jetzt mit dir noch über eine Unit sprechen, die mich die ganze Saison über sehr enttäuscht hat. Du hast das Falcons-Game angesprochen mit über 220 Yards, die wir uns da gefressen haben. Das, was unser O-Line nicht erzeugen konnte an Raum, um über den Lauf Raum gut zu machen, hat unsere Defense nicht geschafft zu verhindern. Generell D-Line für mich die größte Enttäuschung der letzten Jahre. Also sowohl im Pass-Rush als auch im Run-Blocking, im Run-Game, im Verteidigen des Laufes. Eine absolute Katastrophe, ganz unten in der NFL irgendwo anzusiedeln. Wie kommt es da zu einem Fall? Sind wir zu alt? Fehlt es auch irgendwo an spielerischem Material, sage ich mal? Zum Beispiel auf der Tackle-Position, dass man eben halt nicht mehr aus dem ersten oder zweiten Regal greifen konnte, sondern eben erst aus dem dritten aufgrund von der Cap-Situation. War es richtig, Grandison zu verlängern, der zwar am Ende Sackleader war, aber nicht mal zweistellig wurde bei den Sacks? Was ist mit Cam Jordan los? Fast doch bitte die Saison dann für unsere D-Line dann noch mit zusammen, eben mit diesen Problemen, die wir gerade auch in der Phase hatten, wo sie es weder geschafft haben, den Lauf zu verteidigen, noch Druck auf den Quarterback zu erzeugen.
Ja, auch das ist Gott sei Dank etwas besser geworden zum Ende der Saison, aber auch wahrscheinlich zu wenig. Aufs ganze Jahr gesehen war es deutlich zu wenig. Ganz schwierig. Ich weiß nicht, wieso auch wir so ein Problem haben, mobile Quarterbacks zu containen. Wenn man sich anschaut, die Niederlagen Joshua Dobbs in Grund und Boden gelaufen, Desmond Ridder ist uns in Grund und Boden gelaufen. Die einzigen nicht mobilen Quarterbacks, gegen die wir verloren haben, waren die Rams, die Lions und vielleicht die Bucks. Kann man auch noch dazu nehmen. Alles andere, das waren halt auch Quarterbacks, die mal selber laufen können und damit haben wir so extrem viele Probleme damit. Und ich weiß nicht wieso, weil es hat sich über die Mitte der Saison das immer so, dann ist der Druck mal da und irgendwie kommt der Quarterback noch raus und ich habe mir nicht erklären können, wieso passiert das immer und immer und immer und immer wieder. Dass es dir mal passiert, dass dir deiner entwischt, ja, das ist normal. Aber das, wir hätten gefühlt so viele Sacks mehr haben können. Nicht, dass du sagst, wir sind eine Sack-Maschine, aber dass du sagst, das ist okay, das ist der Durchschnitt. Es war halt wirklich so, du musst wirklich auf Coverage-Sacks teilweise hoffen, weil sonst ist es dir eher, dass dir einer entwischt und dann läuft der Quarterback vielleicht auch noch für 20 Yards rein, anstatt dass es ein Sack wird. Weil der bringt doch eine Completion an und du hast ein Gain von 5 Yards anstatt ein Sack für minus 7 Yards. Und das war das, was, was mich so frustriert hat, weil ich glaube, die Pass-Coverage hätte dann auch ein bisschen besser dastehen können, wenn der Sack ein bisschen öfters kommt und der Quarterback nicht so die Zeit hat, dann noch zu scramblen oder vielleicht einen Ball dann noch loszuwerden. Wenn du einen Quarterback nur 20% öfters zu Boden bringst, wenn du ihn berührst, wir jetzt nicht so drastisch über die Probleme sprechen, die wir haben, aber Fakt ist, wir haben sie und wir haben es nie geschafft und also wirklich, das hat sich über das ganze Jahr hinweg gezogen. Es ist zum Ende ein bisschen besser geworden, aber weil wir da auch nicht gegen die mobilsten Quarterbacks gespielt haben. Von dem her, ja, es war fehlende Qualität. Cam Jordan hat gesagt, er hat angeschlagen gespielt. Ich erwarte mir auch von ihm nicht mehr diese 12 Sacks da pro Jahr, aber er muss sich steigern. Und er kriegt diesen Benefit of the Doubt, dass es schon so ein Veteran und seine ganze Karriere bei uns war. Aber er weiß auch selber, dass das einfach viel zu wenig war. Er hat es auch selber gesagt. Deswegen, ja, er kriegt seine letzte Chance. Dieses Jahr muss er besser performen, weil ansonsten war es, glaube ich, auch das letzte Jahr in New Orleans mit Cam Jordan. Und ja, die anderen, Carl Granderson, definitiv ein Lichtblick, von wenn er darauf aufbauen kann, weil er war im Run Support. Wenn er die Chance hatte, eigentlich immer da. Das Problem ist, wenn er da war, hat oft ein anderer nachgelassen. Und da ist halt auch, die ganze Unit muss besser werden. Brian Brissé hatte Lichtblicke. Auch da Consistency, gib ihm mehr Snaps. Lass alle besser zusammenspielen. Ich glaube, dann ist besser möglich. Und halt wirklich, Carl Granderson braucht vielleicht auch einen anderen, der da mehr Druck von der anderen Seite bringt, dass er nicht nur von einer Seite kommt, weil es war nicht gerade das Schwierigste, bei Cam Jordan irgendwie vorbeizukommen über das ganze Jahr gesehen.
Jo, danke für die Einschätzung. Auf die D-Line werden wir dann auch nochmal eingehen, wenn es darum geht, was wird zukünftig passieren. Kann da, glaube ich, aber auch schon für mich sagen, ich sehe da ebenfalls größere Veränderungen noch auf uns zukommen. Das war einfach ein bisschen zu wenig. Ja, Jules, wir standen 5-7 mit dem Rücken zur Wand. Holen uns mit 2 Siegen wieder so ein bisschen eine zweite Luft, eine letzte Luft vielleicht auch. Gegen die Panthers 28-6 eigentlich relativ überzeugend. Defense hat gehalten. 24-6 gegen die Giants. Völlig in Ordnung, waren aber auch nicht die Gegner, auf die wir, mit denen wir uns da messen wollten. Das waren dann eigentlich so, wenn wir das jetzt auch noch verlieren, dann können wir es sowieso lassen, irgendwas in der NFL zu machen. Und dann hast du für mich das letzte Mal Nerven zeigen. Du musst das Spiel gegen die Rams gewinnen. Für mich ist so ein bisschen die vierte Enttäuschung der Saison dann. Du verlierst es 30-22. Jules, fass uns doch bitte die drei Spiele so ein bisschen zusammen und auf die Positionsgruppe, die wir noch vergessen haben in der Offense, das ist mir gerade eben aufgefallen, wo wir dann sprechen, die Wide Receiver, auf die wollen wir ein bisschen Augenmerk legen. Wie ging es dir nach dem Panthers-Game bzw. nach dem Giants-Game? Wie ist deine Meinung nochmal zum Rams-Game? Bitte fass uns das doch noch ein bisschen zusammen.
So viele Sachen kommen da auf einmal drauf zu. Zuallererst, ich glaube, das war das erste Spiel ohne Marshall Lattimore, wo man wirklich gegen gute Receiver und einen guten Quarterback gespielt hat. Und die Frage war dann wirklich auch, wie wichtig ist uns Marshall Lattimore? Man kann sagen, sehr wichtig. Matthew Stafford wirft für 328 Yards. Es waren genau, ich denke nochmal nach, im Receiving Game hat er einen Ball genau an 4 Receiver geworfen. 3 Receiver, ein Tight End. Nicht mal einen anderen Target. 4 Leute, nicht mehr. Zum Vergleich, bei den Saints waren es 8. Und das ist schon wenig. Kein einziges Mal auf irgendeinen Running Back, gar nichts. Es waren wirklich Tight Ends und Receiver, wo du die Cornerbacks in erster Linie verteidigen müssen. Und da hat man gesehen, wie sehr, glaube ich, Marshall Lattimore wirklich abgegangen ist. Das ist mir aufgefallen. Zweitens, überraschendes Playcalling, also auch Entscheidungen, wo ich zum ersten Mal Dennis Allen kritisieren muss. Ich appreciate, wenn er sagt, er spielt aggressiver. Das ist völlig legitim, das ist auch nicht das Problem, weil auch die ganzen Experten meinen, sie gehen damit, vor allem gegen die Rams musst du wahrscheinlich auch aggressiver spielen. War wahrscheinlich, also die Rams sind für mich auch ein sneaky Kandidat für die NFC, weil die sind jetzt zum Ende der Saison richtig, richtig stark. Was ich aber nicht verstehe ist, und da war Dennis Allen, wo ich kritisieren muss, du entscheidest dich bei 4. und 13 an der Rams 37 zu punten. Ist okay, kann man machen. Das wären 54 Yarder. Manche kicken das Field Goal. Bei Groupie kann ich verstehen, dass du sagst, du spielst konservativer. Ist okay, Punt geht auch an die Rams 5-Yard-Line. Ist alles okay. Okay, es folgt ein 14-Play, 95-Yard-Touchdown von Rams. Darum soll es jetzt nicht gehen. Beim nächsten Drive dann bist du an der Rams 39 und spielst einen vierten Versuch aus. Dasselbe sollt ihr später nochmal wiederfahren. Vor allem das zweite Mal war extrem bitter. Also die Plays waren hervorragend bei Fourth Down. Es hat einerseits die O-Line hat nachgegeben. Die O-Line war ganz schwach. Sie haben 3 Sacks zugelassen, glaube ich. Und jeder Sack, oder waren es sogar nur 2? Ja, es waren 2, aber es waren extrem bittere. Es war bei Third Down in Field Goal Range. Der Carr konnte den Ball nicht wegwerfen. Und Pocket ist komplett kollabiert. Das zweite war beim ausgespielten Fourth Down, wo auch keine Zeit hatte. Das war halt extrem bitter, dass du, wenn du versagst, war es extrem bitter. Es war ein bitterer Drop bei Olave, der für etliche Yards in die Red Zone der Rams gehen hätte können. Daraufhin bist du in Fourth Down, der halt nicht funktioniert. Denn, wie gesagt, ich verstehe die Aggressivität, aber es hat zum Spielverlauf keinen Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Da musste ich deine Ellen kritisieren. Was ist mir noch im Spiel geblieben? Ja, es war unglücklich und du hast dich in eine schwierige Situation gebracht und dann haben dich einfach die Rams vernichtet. Du konntest zum Schluss noch zurückkommen, aber es war einmal mehr zu wenig und zu spät.
Ja, danke für die Zusammenfassung nochmal. Da hätte ich auch gut gerne darauf verzichten können. Das war für mich wirklich der Sargnagel und auf das Zeichen, wir haben nichts in den Playoffs verloren. Scheißegal, was da kommen sollte. Ja, die so hohen Siege gegen die Panthers und gegen die Giants, ein bisschen in Anführungsstrichen Kosmetik betrieben. Am Ende soll das auch alles nichts nutzen. Bevor wir uns auf die letzten zwei Spiele konzentrieren, hast du die Wide Receiver gerade angesprochen. Chris Olave war somit der einzige Drop, den ich jetzt im Kopf habe, der natürlich sehr, sehr bitter war. Olave schönes mal Play wieder auch. Unser Receiver Nummer 1 dieses Jahr, also sowohl von den Targets, als auch von den Racks, als auch von den Yards, Touchdowns ist er geteilter Erster. Hier gab es einen kleinen Step nach oben, ich bin auch noch nicht ganz zufrieden mit ihm und seiner Leistung, da geht noch mehr, aber es ist Luft nach oben, er hat nur 16 Spiele gemacht von 17, ich denke eine 1200-Yard-Saison wäre drin gewesen. Das ist recht ordentlich, wenn man eben bedenkt, welche Probleme auch Derek Carr am Anfang hatte. Ja, generell, Michael Thomas kam ja dieses Jahr zurück. Am Anfang hat Knöchel und alles noch gehalten, er hat am Ende 10 Spiele gemacht. Ging ja zum Ende der Saison oder Mitte der Saison musste er raus, ging gar nichts mehr. Fand ich hier interessant, weil ich finde, Derek Carr am Anfang der Spiele Michael Thomas, also in der ersten Halbzeit schon immer gesucht hat und eingebunden hatte, während Michael Thomas dann in der zweiten Halbzeit komplett abgetaucht ist.
Ja.
Nicht mehr gesucht wurde, auch nicht mehr wirklich frei wurde. Jules, ist die Luft dann bei Michael Thomas nicht mehr da, sich so eine Separation zu schaffen? Oder wird ein Derek Carr sicherer, dass er ihm nicht sein Body Nummer 1 in Anführungsstrichen sucht und eine Bälle besser verteilt? Wie kannst du dir so ein Phänomen erklären um Michael Thomas?
Ja, es war halt wirklich komisch. Ich glaube, es hat, also ich glaube, also Kraft, Energie, Ausdauer hat, wenn nur einen kleinen Prozentsatz da reingespielt. Ich glaube, es war eher diese fehlende Abstimmung und Rhythmus hat dazu geführt. Du konntest deine Starspiel nicht einbauen. Das war mit Chris Olave. Hat auch eher ein Loch gehabt, muss man zusagen. Und was mich da bei Olaf so freut, er ist hervorragend rausgekommen, er hat sich gesteigert und hat gezeigt, dass er auch einer der besten Receiver in der NFL sein kann. Thomas, ja, komisch, vielleicht war einfach der Gegenteil von, ich weiß nicht, was das Gegenteil von Nutznießer ist, ich glaube, er war genau das Gegenteil von dieser fehlenden Abstimmung. Man hat gesehen, sein Touchdown gegen die Jaguars, mega Play, die Fade-Routen ist er, alle reden ihn als Slant-Boy an, es waren die Fade-Routen eigentlich, die ihn so stark gemacht haben. Und die Zeit, wo er dann verletzt war, was man versucht hat, andere Leute die Michael-Thomas-Routen laufen lassen und das hat einfach nie funktioniert. Und das war, und wie man das dann auch mal gefasst hatte, ist klar geworden, wie diese Offense funktionieren kann. geht dir Michael Thomas ab, natürlich geht dir dieser Possession Receiver ab, aber man wusste nicht, wie man einsetzen soll. War wahrscheinlich aus vielen Problemen geschuldet, weil einfach die ganze Offense noch keinen Rhythmus gefunden hatte. Zum Schluss der Saison wäre er da gewesen, ich glaube, hätte hervorragend reingepasst. Vor allem dann auch in der Red Zone, dieses Pendant zu Shahid und Olave hätte da super reingepasst. Ich glaube, da hat es einfach fehlender Rhythmus. Er war einfach auch ein weiteres Puzzlestück, was zu Beginn der Saison einfach nicht zusammenpassen wollte.
Ja, du hast Shahid gerade angesprochen. So ein bisschen meine positive Überraschung der Saison. Ich muss ehrlich sagen, ich war auf dem Shahid-Hype-Train nicht am Anfang der Saison. Am Ende ließen sich die Stats gar nicht so schlecht. Hat 719 Yards am Ende gefangen, 46 Racks bei 75 Targets aus 15 Spielen. Und dass Shahid nicht zwingend ein 1000-Yard-Receiver ist, okay. Aber man merkt, er ist doch eine Anspielstation, die du mit einbauen kannst und nicht nur, wenn es tief geht. Hier ein interessanter Fakt, sein längst Pass, den er gefangen hat oder dann weitergetragen hat, waren 58 Yards, bei Olave 51 Yards, also auch die tiefen Dinger wird hier schon aufgeteilt auf beide. Also wirklich zu leben, das Yin und Yang, ich hoffe, das funktioniert ganz gut. An den beiden können wir, glaube ich, noch ein bisschen Spaß haben. Wer jetzt zum Ende der Saison dann noch so ein bisschen kam, den man natürlich ja ein bisschen als Michael Thomas Nachfolger gesehen hat oder sehen wird, A.T. Perry, war ja die ersten 6 Spiele überhaupt nicht im Active Roster, weil er sich halt für Special Teams auch einfach nicht eignet. Kam jetzt zum Ende immer besser rein. Wie würdest du denn A.T. Perrys erste Saison, seine Rookie-Saison so ein bisschen, was würdest du ihm da bescheinigen?
Was mir aufgefallen ist, vor allem als Michael Thomas gefehlt hat, die Saints waren sich gar nicht einig, wie will man ihn ersetzen. Wie gesagt, das war die Phase, wo noch überhaupt kein Rhythmus wirklich da war oder die Consistency für den Rhythmus. Und man hat ihn einfach auch nicht gesucht gehabt. Er war einfach nicht Teil des Spielplans und ich weiß nicht, wie viel ich da ihm Kritik anhäufen kann. Deswegen, wenn man ihn gesucht hat, hat er eigentlich seine Plays gemacht. Ich kann mich nur an einen bitteren Drop eigentlich von ihm erinnern. Es muss gegen die Vikings, glaube ich, gewesen sein, wo er auch diesen schönen Touchdown gefangen hat. Aber da war, glaube ich, der eine Drop dabei. Und ansonsten habe ich eigentlich nur gute Erinnerungen an ihn und seine Spiele. Vor allem, wenn man ihn gesucht hat, war es top. Vor allem, er hat vom Average her die per Reception hat er mit Abstand den höchsten, 20,5 Yards. Bei Shahid sind es 15,6 Yards, was auch super ist. Und 12,9 von Chris Olave sind auch noch mehr als in Ordnung. Du kannst definitiv damit arbeiten. Ob es passiert, ist dann die andere Frage. Ich glaube, er ist ein Typ, der ist ja auch im Draft nur aufgrund seiner Verletzung zu tief gefallen. Wenn der fit bleibt und wenn der auch die Targets kriegt, glaube ich, kann er durchaus ein Impact-Player sein. Und in einer idealen Welt ist das auch ein Mega-Trio für die Zukunft mit Shahid, Olave und A.T. Perry.
Definitiv. Average habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen erstaunt geschaut, weil er ja eigentlich dieser Possession-Receiver ist, sprich eigentlich eher welcher, der, sag ich mal, noch ein bisschen näher auch zum Quarterback ist, nicht ganz tief geht, weil die einfach die Schnelligkeit nicht da ist, dafür mehr die Größe. Erstaunlicher Wert an der Stelle. Ich glaube auch, du kannst jetzt noch nicht sagen, A.T. Perry wird Michael Thomas mal ersetzen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch gesagt. Ich glaube, so ein Lehrjahr nochmal unter MT wäre vielleicht gar nicht schlecht oder wäre so ein bisschen der Wunsch. Aber das war doch ganz in Ordnung. Am Ende ist es halt noch ein 6-Runden-Pick, egal wie hoch er gestuft wurde. Darauf lässt sich aufbauen. Hätten wir Offense abgeschlossen, dann wäre unsere Saison eigentlich gelaufen, sollte man meinen. Die Saints kriegen wiederholt nochmal, sage ich mal, nochmal eine nächste Luft. Man schlägt die Bucks, bei den Bucks mit 23-13. War für mich, Jules, ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, wieso, wo war denn das jetzt die ganze Saison? Wieso hat man nicht so gegen die Rams gespielt? Wieso hat man so nicht gegen die Lions gespielt oder gegen die Falcons davor? Wenn man so auftritt wie gegen die Bucks oder auch hinten aus dann gegen die Falcons, die man daheim mit 48-17 aus dem Stadion schießt, dann hätte man ja eigentlich einen guten Stand, um daran anzuknüpfen. Es ist halt für mich dann nicht ganz ersichtlich gewesen, wieso gehst du jetzt noch dafür? War es wirklich so, du willst noch rausholen, was geht? Du hast dir nämlich durch die zwei Wins natürlich nicht zwingend eine bessere Draft-Position gesichert. Oder war das nochmal für alle Ärsche retten und Chancen aufrechterhalten? Ich meine, es hat ja nur knapp nicht funktioniert mit den Playoffs, muss man ja dazu sagen.
Ja, und du hattest bis zum Schluss trotzdem noch die Chance und ist es, wenn du schon nicht in die Playoffs kommst, dann solltest du wenigstens richtig versagen. Die Frage ist, wie viel Unterschied macht dir wirklich diese zwei Draftpicks dann, wenn du, also diese zwei Niederlagen, ich sage, ich will immer besser die Saison beenden, egal was es mich dann kostet. Ich finde, zum Schluss gut spielen macht dir auch immer Hoffnung zu zeigen, dass da geht noch was. Weil wenn du denselben Rekord hast und du hast die gute Performance zu Beginn der Saison und am Ende sackst du ab, ist es für mich weitaus kritischer, als wenn es umgekehrt ist, so wie es bei den Saints war, weil es waren einfach neue Quarterback, Probleme waren da, man hat sich selber halt wirklich in schwierige Situationen gebracht, das ist halt auch so gewesen, und wenn du das halt abstellen kannst, hat man gesehen, was alles möglich ist, und wenn die Offense zusammenpasst, man muss auch ehrlich sagen, über das ganze Jahr gesehen hat, war für mich die Offense das weniger große Problem als im Vergleich zur Defense, über das ganze Jahr gesehen. Aber am Ende des Tages müssen alle drei Units besser performen. Aber man hat gesehen, was passieren kann. Man hat gezeigt, dass es, wenn es darauf ankommt, auch den Division-Gegner, das dann auch nochmal eine Nummer schwieriger ist, schlagen kann. Es zeigt aber auch, wo du die Probleme halt noch hast. Aber ja, es ist halt so. Es tut halt weh, wenn du sagst, das hätte sein können. Und es ist dann aber nicht so. Ich meine, Saints gegen Eagles. Wären die Saints krasser Außenseiter zu Hause gegen die Eagles?
Nö, ich habe ja auch für die Bucks getippt. Die Eagles sind für mich, da ist die Luft raus. Ist schade, oder sowas hat man sich halt verbockt. Und wie gesagt, wenn ich immer an so ein 24-15 gegen die Falcons zurückdenke, dann hast du halt da aber auch nichts verloren. Oder du kannst auch mal die Rams schlagen, wenn es wirklich da deine Saison auf der Kippe steht. Oder du hast es nicht geschafft. Und deswegen... Ich sag zu meinem Endfazit, komme ich noch zur Saison, aber für mich ist es so, wie es gelaufen ist, in Ordnung. Wir haben noch drei Positionsgruppen, die wir schnell durchschauen wollen. Die Positionsgruppe der Linebacker, ich glaube, die können wir relativ schnell abfrühstücken. Pete Werner hat das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Eine solide Saison gespielt. Ähnliches gilt für Demario Davis. Bei Davis, finde ich, geht es jetzt langsam los, dass du das Alter ein bisschen merkst, also nicht zwingend, was die Run-Verteidigung betrifft. Im Passing-Game fällt es auf und ja, wenn er weite Strecken zum Laufen hat, um seinen Running-Back noch zu covern, dann wird es schon auch nichts mehr. Da weiß man, mit Pete Werner ist man super aufgestellt auf der Will-Linebacker-Position und Mike-Linebacker, da wird, denke ich, für Demario Davis den nächsten Nachfolger kommen. Mal schauen, gibt ja Gerüchte, auf die wollen wir in der nächsten Folge dann eventuell eingehen zu Demario Davis. Aber hier von den Linebacker haben das gemacht, was man ihnen erwartet. Die kann man noch die geringste Schuld auf die Unit schieben, wenn du das so mitgehst.
Gehe ich mit bis auf den Take zu Demario Davis. Ich finde, der hat grandios gespielt, das waren so einzelne Plays vielleicht. Aber das hat jeder Linebacker, glaube ich, gehabt. Man wird sich überlegen, aber ich glaube nicht, dass jetzt schon die Zeit ist. Ich glaube, der hat noch 2-3 Jahre, wo man ihn als Starter sehen kann. Also wirklich als Starter 2-3 Jahre gebe ich dem locker noch. Danach muss man schauen, wie sehr es sich noch rentiert. Aber ja, das ist halt Geschmackssache.
Wow, das ist ein schönes Take auf alle Fälle. Und dann kommen wir noch zu den Defensive Backs. Ich hatte eigentlich gerade auf der Cornerback-Position überhaupt keine Sorgen. Paul Snadivo hat mir das bestätigt. Hat am Ende 4 Interceptions, 19 Forced Incompletions, ist damit tied first in der NFL. 69,9 Passer Rating allowed, also super Statline. Daneben Lattimore echt gewachsen, zum Teil Lattimore, solange zumindest Lattimore fit war, ihm noch so ein bisschen den Rang abgelaufen. Also der Debo weiß langsam, nächstes Jahr ist sein Big Year, wo es um den großen Vertrag geht. da glaube ich, kommt nochmal ein Sprung. Alante Taylor hingegen hat ja im Slot gestartet, wenig trainiert im Slot, muss man dazu sagen. Hat aber für mich klargestellt, dass er einfach kein Slot-Cornerback ist. Die meisten Receptions erlaubt mit 65, die meisten Yards mit 672 im Slot. Die zweitmeisten Touchdown-Passes gingen auf sein Konto, wenn er Slot-Cornerback aufgestellt war mit 6 Stück. Puh. Also hat für mich da eine Baustelle aufgemacht, die ich ein bisschen schade finde, aber gut, zeigt halt einfach, Outside-Cornerback ist anders zu spielen als Slot-Cornerback. Du als Slot-Receiver weißt es ja selbst, dass sich das ein bisschen anders verhält. Von daher, für Taylor wird die Saison erst besser, als er dann den verletzten Marshon Lattimore vertreten durfte. Da war es dann in Ordnung. Deswegen Cornerback gehe ich tatsächlich mit auch gemischten Gefühlen aus der Saison raus. Adibo top. Lattimore, klar, die Verletzungshistorie ist schon mal ein bisschen ärgerlich. Und auch die Leistung von ihm dieses Jahr war eher durchwachsen. Und durchwachsen war es halt auch von Taylor. Auf Outside mehr als in Ordnung. Auf Slot eine volle Katastrophe. Ja, auch hier was, wo die Saints auf Zukunft ein bisschen drauf achten müssen. Ich denke, Slot-Cornerback könnte eventuell was kommen. Isaac Yiadom, weiß man nicht. Da bin ich gerade gleich auf deine Meinung gespannt zu ihm. Zu den Safeties muss ich sagen, auch da sehe ich sehr viel Arbeit. Also Tyrann Mathieu, ja, es war in Ordnung, finde ich, was man von ihm dieses Jahr gesehen hat. Da finde ich, merkst du langsam das frühere Alter auch ein bisschen. Sah da nicht immer in jeder Aktion wirklich gut aus. Und gerade eben, sag ich mal, gegen Titans, die ein bisschen besser beieinander sind, das kann er einfach nicht mehr verteidigen in meinen Augen. Marcus May sehe ich nächstes Jahr bei uns tatsächlich nicht mehr auf dem Roster, kann ich auch schon so viel dazu sagen, war neben seiner Sperre auch ein bisschen enttäuschend. Jordan Howden hat viel Lehrgeld zahlen müssen. Lonnie Johnson Jr. ist für mich auch kein Safety mehr, geht für Special Teams noch. Ja, also auch da wird es dünn. Also ich sehe auch Defensive Backs oder die Safeties eher gemischt dieses Jahr, haben ehrlich gesagt meine Erwartungen nicht übertroffen, ganz im Gegenteil, sind da ein bisschen dahinter geblieben. Ist aber, wenn man gerade sich Tyrann Mathieu anschaut, auch, denke ich, altersbedingt einfach Schulden.
Ja, auf jeden Fall. Schwierig. Marcus May, glaube ich, sehe ich auch nicht, vor allem, wenn das ein Post-June-First-Cut ist, würdest du 7,5 Millionen sparen. Wäre ein Kandidat dafür. Deswegen, ja, Tyrann Mathieu, sag ich, war okay. Ist halt, wie du sagst, nicht mehr der Jüngste, aber für die nächsten ein, zwei Jahre sehe ich da auch noch nicht die größten Probleme. Alante Taylor ist ein großes Fragezeichen. War es das verflixte zweite Jahr? Es war halt wirklich Tackling auch schlecht. Er hat einfach viele schlechte Entscheidungen getroffen gehabt, was besser kommen muss. Hat er noch Chancen aufs Nickel? Glaube ich absolut, weil ich glaube, Nickel ist nochmal schwieriger zu spielen als Outside. Er muss sich aber deutlich steigern. Er muss bessere Entscheidungen treffen. Das liegt einzig und allein bei ihm. Und schauen, und dann halt, was dahinter kommt, bleibt abzuwarten. Du hast gesagt, Isaac Yiadom, was eigentlich auch mehr als in Ordnung war in Wirklichkeit. Muss man schauen. Ist ja, glaube ich, ein Free Agent kommendes Jahr, also jetzt in der Offseason. Würde mir dann doch wünschen, dass man vielleicht den mit einarbeiten kann, weil wenn er gespielt hat, war das alles in allem eine ordentliche Leistung eigentlich, oder?
Das würde ich so mitgehen. Also ich, wie soll ich sagen, die Verletzung von Lattimore war so ein bisschen für mich natürlich schon Schock während der Saison, aber dann eben auch, ja, mit der Lante Taylor schlechter kann es im Slot ja gar nicht werden. Insofern hat sie hier Dom ordentlich gemacht, hätte da auch meiner Meinung nach eine Chance verdient, wenn sie es natürlich irgendwie unter das Capspace bringen lässt. Aber so reingeschmissen zu werden und dann so auf Slot-Corner wegzuliefern, ist nämlich definitiv keine einfache Position zu spielen. Das verdient meinen Respekt. Also auch hier so ein kleiner Lichtblick, habe ich so nicht kommen sehen.
Nee, auf jeden
Fall. Sagt aber, ja, doch mal, doch ein bisschen überraschend, den Roster-Cut geschafft am Anfang der Saison, hat bewiesen, warum er den geschafft hat.
Mhm. Nee, auf jeden Fall. Bin gespannt, also es wird eine ganz spannende Offseason. Es sind einige Free Agents, um die man sich kümmern muss. Auch Shahid, glaube ich, da ein großer Kandidat. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Gut. Ja.
Dann noch, last but not least, eine Position haben wir noch. Nämlich die des Quarterbacks. Derek Carr steht am Ende da mit einer 3.878-Yard-Saison, 68,4% Completion, 25 Touchdowns zu 8 Interceptions, 31 Mal gesackt. Ist, glaube ich, so Platz 13 rum angesiedelt am Ende bei den Quarterbacks. War es für Derek Carr jetzt eine enttäuschende Saison? Hat er das gemacht, was zu erwarten ist? Was können wir von ihm erwarten? Gibt es für dich irgendwo eine Diskussion, dass man sagt, Derek Carr nächstes Jahr schon nicht mehr bei den Saints? Wie fällt hier dein Fazit aus? Oder anders gefragt, ist Derek Carr schuld dran, dass wir die Playoffs verpasst haben?
Nee. Einfach aus dem Grund nicht. Ich glaube, die Probleme, die wir in der Offense hatten zu Beginn, natürlich, du holst dir diesen quasi den Messias schlechthin mit Derek Carr, aber es war halt, überall hat der Rhythmus gefehlt. Es ging los beim Playcalling, beim Coaching, bei den Spielern, bei der O-Line, beim Quarterback, bei den Receivern, bei den Tight Ends, Running Backs, Situation. Und da war einfach viel zu viel Sand im Getriebe. Man hat aber gesehen, dass es besser geworden ist. Wie oft hat man Derek Carr in den letzten 6-7 Wochen, sag ich mal, gesehen, dass er gesackt wird? Gefühlt fast gar nicht. Red Zone seit dem Falcons-Spiel, top. Es ist über den Pass so gut gegangen, dass man darf denken, wenn man daran denkt, wo unser Run-Game steht. Man hat gegen die Falcons sehr gut gelaufen und dann sieht, oder man hat eigentlich gegen die letzten zwei Partien, mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen die Bucks, hat man sehr gut gelaufen, den Ball. Und dann hat man gesehen, was dann der Cut sein kann, wenn er nicht mal diesen Druck hat, dass er weiß, er muss es jetzt mit dem Pass allein nicht schaffen. Deswegen glaube ich, hat mit der Cut Gott sei Dank dann ab dem ersten Drittel oder ab der Hälfte gezeigt, wie gut er sein kann, wenn die Offense einmal in den Rhythmus kommt und wenn da alle wissen, was sie tun müssen. Für mich war das auch definitiv einer der größten Lichtblicke eigentlich, weil Quarterback, es ist halt die wichtigste Position in der NFL. Und die einzige Art, die Kritik er bekommt, ist wahrscheinlich eher auf seine Cap-Situation gesehen. Man muss schauen, wie man das über die nächsten Jahre abarbeiten will. Qualitativ ist er mit Abstand eine mehr als valide Option. Und ich bin auch der Meinung, dass in der NFL, du kannst mit 20 bis 25 Quarterbacks einen Super Bowl gewinnen. Ist er einer davon? Absolut. Es muss halt viel anderes dazu passen. Aber ich glaube, wie sich das entwickelt hat, muss einem positiv stimmen. Wie es begonnen hat, war eine mittelschwere Katastrophe, aber ich glaube, da hat in der Offense eigentlich gar nicht wirklich, wirklich funktioniert gehabt. Von dem her bin ich froh, dass er und die Offense so die Kurve gekratzt hat.
Das schon, und ich meine, ja, die Statistiken liest sich alles nicht so schlecht, ja. Aber ich habe da schon noch Punkte. Also 25 Passing-Touchdowns sind einfach zu wenig. Was eben daran geschuldet ist, dass es halt einfach bis zum letzten Viertel oder letzten Drittel der Saison gedauert hat, bis das sich mal eingespielt hatte. Auch 228 Yards per Game. Sorry, das ist nichts, mit dem du große Spiele gewinnst oder irgendwas reißt. Das muss nach oben gehen. Die Tendenz zeigt nach oben. Derek Carr samt Offensive Coaching Staff muss beweisen, dass man diesen Trend mitnimmt. Man geht jetzt nicht mit einem vollen Katastrophengefühl aus der Saison raus. Wie du sagst, es war jetzt am Ende eher noch positiv gestimmt und Derek Carr ein bisschen zeigen können, dass er in dem System funktionieren kann, dass er bei den Saints auch noch funktionieren kann und nicht irgendwie schon washed ist. Aber klar ist auch, nochmal so Startschwierigkeiten darf er sich, glaube ich, nicht erlauben. Zu seinen Stellvertretern, gut, Taysom Hill kann man da nicht wirklich groß zählen, hat das gemacht, eigentlich, was man von ihm erwartet. Zu Jameis Winston bleibt mir nur zu sagen, nachdem es immer noch Leute gibt, die Winston über Carr immer noch fordern. Auch bitte hier, nicht. Schaut euch mal die Stats an. Er hatte 25 Completions bei 47 Attempts. Er hatte 2 Touchdowns zu 3 Interceptions. Winston wird uns das nicht mehr gewinnen. Also sorry, ich muss auch ehrlich sagen, nee, das sage ich erst in der nächsten Folge, wie es mit Winston weitergehen soll, aber man sieht ja an den Snaps, die Winston schon hatte, wo er mal werfen durfte, gerade an das Vikings-Game, Natürlich feiert ihn jeder für den Touchdown zu A.T. Perry. Der kann aber auch ganz leicht nach hinten losgehen und noch abgefangen werden. Dann steht er bei 1-4 Interceptions. Also Leute, Winston wird nicht die Lösung in New Orleans sein, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall nicht besser als Derek Carr. Da kann sich keiner hinstellen und das ernst meinen.
Nee. Schön, dass du es ansprichst, dieses Vikings-Spiel, weil da ist mit der Offense, auch mit Derek Carr, wenn man sich ehrlich ist, nichts gegangen. Und dann kommt Winston rein. Er pfeffert einfach mal raus. Hat ja auch funktioniert. Zuerst der schöne Touch, ich glaube zuerst war es Olave und dann A.T. Perry. Und dann hat er die Chance noch, das Spiel zu gewinnen. Hat er die Chance. Es war, was war es? Knapp inside the 2-Minute. Man war an Mittelfeldlinie, also man hatte noch Weg zum Gehen, aber das war alles machbar. Vor allem, du hattest Momentum. Und er forciert es dann absolut und ist dann komplett in die Hose gegangen. Und man hatte dann nochmal die Chance. War man an der Mittellinie. Nochmal, das war das Folge, was war das Folge war, vor der 2-Minute-Warning sogar. Dann war es in der 2-Minute-Warning. Du bist Mittelfeld. Du hast 1. und 10 an der Minnesota 46. Erstes Play inside 2-Minute. Und du wirfst einfach einen Pick in die Triple Coverage. Und das ist es. Sein Herz steht oft seinem Kopf im Weg und er will jetzt ein Hero sein. Und das geht dann komplett schief. Und auch der Touchdown auf A.T. Perry quer übers Feld geworfen war. Hat es eine lustige Statistik dazu zu geben, weil ich glaube, der Touchdown war für 15 Yards und hat, glaube ich, der Ball selber ging an die so 43 Yards oder so. Das ist halt Winston und sein Herz, ja, er meint es gut, schön und gut, aber er kann auch eine Organisation richtig kaputt machen. Also das kann, hat er mehrmals gezeigt.
Ja, denk da mal an die Preseason zurück. Klar, waren zwar nicht die Starter auf dem Feld, aber da hat Winston auch massiv Probleme gehabt, die Offense zu bewegen, also naja. Gut. Fazit Quarterbacks auch durch, dann wären wir schon beim Saisonendfazit. Natürlich am Ende steht nicht erreichen der Playoffs, ein 2. Platz in der Division, ein 9-8 Record. Entschuldigung, ich mach's kurz und schmerzlos. Du hattest die leichteste Schedule der NFL. Sowas ist zwar immer mit Vorsicht zu genießen, ja. Aber für mich ist die Saison mal wieder als enttäuschend irgendwo abzustempeln, unter der Tatsache, dass Dennis Allen seinen Wunsch-Quarterback bekommen hat und sein Coaching-Staff so aufstellen durfte, wie er wollte, gleich noch enttäuschender. Und ja, und dann wird jetzt noch eine Brücke zu spannen dann zur nächsten Folge. Für mich war es das jetzt mit Super Bowl-Fenster offen. Für dieses Team, für diese Mannschaft, in der Konstellation für einen Taysom Hill, für einen Michael Thomas, für einen Alvin Kamara ist das Super Bowl-Fenster bei den Saints zu. Meiner Meinung nach. Die Saison, die nagt sehr an mir. Schwerst enttäuscht. Der Glastisch hat es zwar überlebt, aber auch wenn nur mehr schlecht als recht. Ja, also. Ich habe eigentlich keinen Bock, da so jetzt einfach weiterzumachen nächstes Jahr und dann nochmal, dass nochmal Hoffnungen gemacht werden und am Ende wird man dann doch wieder bitterst enttäuscht. Deswegen keine Ahnung, also ich gehe schon tatsächlich für mich nächstes Jahr mit einem anderen Mindset in die Saison, als auch dieses Jahr das der Fall war.
Ganz schwierig, also ich tue mir halt wirklich schwer mit der Frage, kann man an dieser Leistung anknüpfen? Kannst du an dieser Leistung aus dem letzten Viertel anknüpfen? Ist das eine extrem gute Mannschaft? Kann das eine extrem gute Mannschaft sein? Weil wenn du dann anknüpfen kannst, kannst du dich auch noch, hast du Zeit, um dich verbessern zu können. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich in der Regel kriegt ein Coach 3 Seasons Zeit. Das Gute war, das einzig Gute für Dennis Allen, der Rekord ging trotzdem nach oben, nicht nach unten, weil dann wäre sowieso alles vorbei gewesen. Und natürlich hat er sich nur über die zweite Hälfte gerettet, aber einfach auch, weil die ganze Mannschaft gezeigt hat, was sie spielen kann. Deswegen glaube ich, dass es ein Haus-Ding an sich selber extrem gut tut, dass du so beenden kannst. Die Frage ist, ist es overall genug? Dennis Allen hat selber gesagt, seine Arbeit war nicht mal ansatzweise genug. In der Regel 3 Jahre kriegt ein Coach Zeit und ich glaube, das trifft bei den Saints auch gut, weil abhängig, was du nächstes Jahr machst, hast du viele Möglichkeiten. Es ist ja schon relativ fix, dass Dennis Allen der Coach bleiben wird. Ich sage auch dann, behalt Pete Carmichael einfach nur mit dem Gedanken, wenn du jetzt einen OC austauschst, nur um ein Jahr später einen Headcoach zu tauschen, wer weiß, was du dir damit einen Gefallen machst, wenn du da erst einen neuen OC kriegst und dann einen neuen Headcoach. Deswegen sage ich, wenn, dann mach einen Cut und schmeiß nächstes Jahr dann alles raus, wenn der Fall sein muss. Und ansonsten, wenn sich Dennis Allen beweisen sollte nächstes Jahr, dass er diese Mannschaft anführen kann, dass er ein Headcoach sein kann und dass er Erfolge bringen kann, dann kannst du dir eben noch überlegen, wer sollte.
Ich war ein bisschen zu viel Zukunftsmusik jetzt schon. Das ist eigentlich eher was für die nächste Folge tatsächlich.
Nee, aber und das ist jetzt die Frage: Wohin geht die Reise nächstes Jahr? Ich kann es dir nicht sagen. Eigentlich, der Schluss müsste ja Optimismus stimmen. Und es ist dann Playoffs verpasst, was immer schmerzhaft ist. Ist einfach so. Diese unnötige Aktion mit dem letzten Play gegen die Falcons macht auch Fässer auf, die man sich eigentlich froh sein sollte, wenn die geschlossen bleiben, weil ich glaube halt auch, viele Diskussionen hättest du nicht, wäre das letzte Play anders ausgelaufen, glaube ich. Zumindest Diskussionen. Und die Saints sind halt schon auch eine Mannschaft, wo eh schon genug diskutiert wird und da muss man sich fragen, wie viel Gefallen hast du dir damit getan? Und da jetzt eine Schuldzuweisung zu besprechen, das können wir in der anderen Folge dann zu Genüge besprechen. Also es ist halt dieses Ungewisse. Hättest du die Saison so fertig gespielt, wie zu Beginn, kannst du sagen, ja, und das Mittelfeld, das sind wir, sondern bleiben jetzt eine Zeit stehen und du musst radikal Sachen ändern. Aber dass du jetzt am Schluss gezeigt hast, wie gut man eigentlich spielen kann, stellt halt die Frage, kann man es oder kann man es nicht?
Ich finde das halt schon am Schluss ein bisschen Augenwischerei. Du hast von den letzten 5 Spielen 4 gewonnen, da waren die Giants aber Gegner und die Panthers. Also, natürlich, ja, Panthers Zwischenduell, aber die Panthers waren das schlechteste Team der NFL. Und die Giants waren jetzt auch nicht die Messlatte für uns. Also das sind schon mal 2 Spiele, die du rausrechnest. Die Rams waren Teams auf Augenhöhe, da hattest du nicht den Hauch einer Chance im ganzen Spiel über. Ja, wie man dann das Spiel gegen die Falcons und gegen die Bucks werten darf, gegen die Bucks sicherlich, ja, schon, auch die Falcons sollten nicht der Standard sein in der Verfassung, wo sie waren.
Nee, ich meine das auch anders, einfach wie die Mannschaft also, ja, performt hat. Es ist weniger jetzt, der Rekord ist nett, aber Rekord ist halt bei weitem nicht alles, aber diese ganzen Spieler, wenn du so spielst, wie du nicht einmal zum Schluss in der zweiten Halbzeit der Saison gespielt hast, schlägst du die Packers, schlägst du die Vikings wahrscheinlich sogar, schlägst du die Texans und schlägst du die Jaguars. 3 dieser 4 Spiele gewinnst du und dann hast du einen anderen Rekord und dann siehst du die Mannschaft komplett anders. Das ist jetzt ganz viel hätte Fahrradkette und deswegen bin
jetzt
ich
da so. Dann wäre das der Punkt, dann würde man jetzt 12-5 stehen, wäre in den Playoffs, wäre eins der besten Teams der NFC gewesen. Dann wäre die Stimmung ganz anders. Dann würden wir uns über ganz andere Sachen unterhalten. Dann würden wir jetzt auch noch keinen Saisonrückblick drehen. Dieses hätte, wenn. Wir stehen genauso da wie letztes Jahr nach der Saison 22. Da sagen wir auch, ja, lass uns die 6 Spiele, wo wir jetzt knapp verloren haben, 4 davon, diese One-Score-Game gewinnen. Dann schaut es nächstes Jahr ganz anders aus. Mit der leichten Schedule auch noch und so weiter und so fort. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen, ja, von denen aufgesetzt, wir spielen, wenn du 3 gewinnst, das war ja alles realistisch, ja, du hast es aber nicht.
Ja, es ist
für mich so. Ist halt, ich sag's, ich habe in den letzten 2 Jahren bei den Saints nicht wirklich einen Wandel, eine Verbesserung oder sonst irgendwas gesehen. Das ist das, was mich so aufwandt, das ist das, was mich eigentlich so enttäuscht. Du bewegst dich, du hast dich keinen Meter bewegt bei den Saints, meiner Meinung nach. Dennis Allen hat überhaupt keinen Schwung reingebracht. Du hast nichts. Gar nichts. Was ich sehe, dass sich eher in der Defense verschlechtert, meiner Meinung nach, also für mich ist, ich sehe vielleicht den Schritt nach vorne, aber ich sehe auch mindestens 2 nach hinten. Und die sehe ich für nächstes Jahr nicht wirklich, dass wir die aufholen.
Bei mir ist wichtig, größte Problematik, was ist wirklich besser? Weil ich muss sagen, die Offense aus dem Seiten-Falcons-Spiel, ja, neben das Falcons-Spiel dazu, da war halt die Reds und scheiße. War an sich das die beste Offense wahrscheinlich seit 2019. Ich sah ich sogar besser wahrscheinlich als die 2020er Offense. Natürlich, es war jetzt, das waren dann vielleicht nur 7 Spiele, aber man hat gesehen, 7 Spiele sind trotzdem 7 Spieler. Und es war nicht noch alles nicht ideal, aber man hat gezeigt, dass man besser spielen kann. Und das doch immer ohne funktionierende Run-Game. Die Frage ist, kannst du diese Passing-Qualitäten beibehalten? Oder ist es halt wieder so, du startest ins neue Jahr rein und du brauchst 6, 7 Spiele, um erstmal den Rhythmus in der Offense zu finden? Weil dann, wenn es so ist, dann sage ich, okay, dann sind wir mit dieser Mannschaft, mit diesem Coaching-Staff, dann kommen wir nicht weiter. Jetzt ist halt die Frage, kannst du an der Leistung weiterarbeiten? Wenn die Playoffs 3 Wochen später gewesen, wären wir ganz sicher drinnen gewesen. Weil ich glaube, der Aufwärtstrend war zu sehen. Kannst du diesen mitnehmen? Das ist für mich, das war der erste wirkliche Aufwärtstrend, seit Drew Brees weggegangen ist. Und auch Drew Brees letztes Jahr ist untergegangen. Das war jetzt zum Schluss den ersten Aufwärtstrend, den ich wirklich auf einer längeren Spanne, auch mit Niederlagen, sehen konnte. Wenn man sich die Lions anschaut, man war 21-0 hinten, hat das Spiel vollkommen verschlafen gehabt. Hat man absolut verschlafen gehabt. Hat man aber auch jetzt gesehen, wie gut es eigentlich laufen kann. Das sind halt diese Kleinigkeiten und die werden auch wieder vorkommen. Und ich will nicht, dass du die zu 100%, also ich hätte schon gern, aber das wird auch nicht zu 100% abgestellt sein. Aber schaffst du es, diese Fehler zu minimieren? Sie werden weiterhin vorkommen. Aber wenn du sie minimieren kannst, ist da doch noch Grund für einen gewissen Grad Optimismus da. Weil die Offense, die wir jetzt das letzte Monat gesehen hat, das war doch das Schönste, was wir seit Jahren eigentlich in Wirklichkeit gesehen haben. Und das ist die Frage, die sich mir stellt, kann man daran anknüpfen? Wenn man es nicht kann, weiß ich nicht, vielleicht kann man es auch nicht. Es war alles nur dieser heilige Schein und man hat dieselben Probleme und man gewinnt Spiele, man verliert Spiele, man hat nie wirklich einen Rhythmus. Ja, dann weiß man es. Und ich glaube, wirklich wissen es kann man es dann erst nur nächstes Jahr. Weil selbst nächstes Jahr sage ich, wenn du wieder so beginnst und wieder ein fulminantes Ende hast, sage ich, ist es mir trotzdem zu wenig. 3 Jahre kriegst du das Headcoach-Zeit.
Ja, darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Was sollten die Saints jetzt tun? Egal, beim GM angefangen werden wir das hinterfragen, im Coaching-Staff werden wir einzelne Positionen hinterfragen, also auch bei den Spielern, wenn Verlängerungen, Restructure, Cuts und so weiter und so fort anstehen. Wir werden auch auf dem Draft so ein bisschen schon mit vorbereiten. Ja, also Jules, mein Nachmittag war oder wurde so, wie ich es eigentlich mir vorgestellt hatte, ziemlich schmerzhaft und das wurde alles jetzt schon nochmal so ein bisschen hervorgeholt. Mein Fazit hört man es raus, da ich da schon noch ein bisschen zu knabbern habe, dass ich mir jetzt am Samstag oder Sonntag die Bucks gegen die Eagles anschauen muss. Das hätte alles wirklich nicht gebraucht.
Und
zwar weit nicht.
Es fühlt sich so an, und so geht es mir zumindest, das am Schluss ist eigentlich Grund für Optimismus und man will eigentlich diesen Optimismus irgendwie gar nicht verspielen, weil man wurde bis jetzt die letzten Jahre immer enttäuscht. Die harte Realität ist wahrscheinlich, dass es Grund für Optimismus da wäre, aber die geschundene Saints-Seele, wie gesagt, bist du in den Playoffs, kannst du sagen, Saints, hätte man die Stimmung, wir sind sneaky, uns darf man jetzt nicht unterschätzen, wir sind nicht mehr die Saints aus der ersten Halbzeit, und dann gewinn vielleicht noch gegen die Eagles, dann hinterfragt keiner mehr Derek Carr, dann hinterfragt diese für nächstes Jahr Dennis Allen keiner mehr, wenn du nicht im nächsten Spiel auf komplett untergehst.
Ja, aber das ist jetzt aber alles rein hypothetisch.
Ja, das ist halt rein hypothetisch statt. und das ist, was so ärgerlich ist, weil man hat, seien wir sich ehrlich, man hat es in der ersten Halbzeit verschissen gehabt. Du hattest.
Sowohl bei den Spielen als auch in der Saison generell.
Ja, so ist es. So ist es. Und deswegen tut es so weh zu sagen, jetzt ist eigentlich Grund für Optimismus für nächstes Jahr. Nein, weil man hat die Saisonziele nicht erreicht. Es ist. Wenn die Saison umgekehrt verlaufen wäre, tust du dir leichter. Da kannst du sagen, Dennis Allen weg, Pete Carmichael weg, Derek Carr muss im zweiten Jahr besser anziehen. Es ist jetzt umgekehrt und jetzt weiß man nicht. Geht mehr? Die Leistung zeigt ja, aber die Saints-Seele sagt, ich wurde jetzt schon so oft, brich mir bitte nicht nochmal das Herz quasi. Also ich bin nicht mehr dazu da, dass ich alle Dinge schönere, aber verstehst du zumindest, was ich sagen will?
Ja, du und ich sag auch mit Halbzeit 1 zur Bye-Week. Mit ein bisschen mehr Glück, wenn du es einfach zu Ende gespielt hättest und nicht diese Starting-Probleme gehabt hättest. Du hättest problemlos 8-2 oder 7-3 stehen können. Problemlos. Wie gesagt, für mich warst du nur chancenlos gegen die Vikings.
Und gegen die Bucks.
Und gegen die Buccaneers. Ja, bei den Jaguars, lass Moreau den Ausgleich fangen. Okay, du weißt nicht, was in der Overtime passiert. Das kannst du immer noch verlieren, das Spiel. Natürlich. Aber gut, dann gehst du mit 7-3 in die Bye-Week und keiner hinterfragt irgendwas. Dann sagt, ja, das ist das, was wir erwartet hatten.
Vor allem dann
sagst du, finishst du die Saison auch mit 11-6. Dann hinterfragt auch keiner was. Aber du hast es halt mal wieder nicht geschissen bekommen. Du hast mal wieder One-Score-Games mit dabei gehabt, die du nicht für dich entscheiden konntest. Du hast unnötige Patzer drinnen gehabt, eben wie bei den Packers. Du hast die Leistung gegen die Falcons ist eine absolute Frechheit gewesen von der kompletten Mannschaft, von der ganzen Organisation war das eine komplette Frechheit. Sowas kannst du dir halt nicht erlauben, wenn du Playoffs spielen willst. Fertig. Und dafür sind sie meiner Meinung nach auch fantechnisch auch abgewatscht worden. Man hat es dann gesehen im Heimspiel gegen die Lions, dass Tickets billig abgegeben wurden, dass der Dome nicht voll wurde. Ja, das ist die Reaktion, die ich auf so ein Team aber erwarte. Das haben sie zu dem Zeitpunkt nicht anders verdient gehabt. Und ich hoffe, die Saison war für allesamt eine Lehre. Es reißen sich jetzt alle mal am Riemen und bringen doch gefälligst die Leistung auf den Rasen, die sie alle bringen können. Ja. Inklusive Coaching-Staff.
Ja, ich schaue
mal. Weil sonst ist es wirklich, es pisst mich an, hier jede zweite Woche in dem Podcast, irgendwie seit Drew Brees weg ist, schlecht über mein Team reden zu müssen. Aber es ist leider so. Es ist Realität. Es macht mir auch keinen Spaß. Ich bin ja.
Ja, es war halt immer so Schritt vor, Schritt zurück, Schritt vor, Schritt zurück, Schritt vor, Schritt zurück.
Sie sind. Es war ja Schritt vor und zwei wieder zurück.
Also nee, weil wir waren immer Durchschnitt. Wir waren.
Naja, du gewinnst 34-0 gegen die Patriots und verlierst dann 20-13 bei den Texans.
Ja, Schritt vor
und zwei. Es war Schritt nicht zurück. Nur ein Schritt zurück. Ja, es war ein Schritt vor und waren drei zurück. Nee. Das war also, für mich so, das beschreibt die Saints perfekt. Aber nee, was ist das? Was ist das?
Ja, das war halt wirklich, du hattest bis eigentlich, ich weiß nicht gar nicht, was begonnen ist, aber in der ersten Halbzeit, du konntest jedes Spiel, du hättest es gewinnen können, aber genauso auch verlieren können. Und tendenziell hast du es öfters verloren gehabt, wenn man es sich anschaut. Vor der Bye-Week hatte man 5 Siege, 5 Niederlagen. Beschreib's gut. Was ich extrem spannend fand, war wahrscheinlich den Gegnern geschunden. Man hatte ja schlussendlich einen Rekord von 9-8. Von den 9 Siegen waren 6 mehr wie ein One-Score. Und bei den Niederlagen, von den 8 Niederlagen, waren nur 2 mehr als ein One-Score. Ja, sicher viel war mit Ergebniskosmetik war dabei, aber.
Ja, einmal, du kannst dich doch. Das Falcons, das Vikings-Game mit den 8 Punkten, wenn du realistisch bist, hast du da nie Chance auf einen Sieg. Und die auch Vikings gegen die Rams, natürlich sind es nur 8 Punkte gewesen, aber die Rams haben doch zum Footballspielen aufgehört, die haben doch 3 Gänge rausgenommen, also erzähl mir doch nicht, dass wir da Chancen gehabt hätten in dem Spiel.
Gegen die Vikings hätten wir keine Chancen gehabt, wir haben in den letzten Minuten 2 Interceptions geworfen gehabt und nochmal, beginnend mit der 2-Minute-Warning hatten wir den Ball in Vikings Territory und waren 8 Punkte hinten. Das hätten wir gewinnen können. Ich sage nicht, dass wir es verdient hätten, aber wir hatten durchaus die Chance. Es ist Winston wirft, wie man One-Score-Game war, wirft 2 Interceptions und dann
ja, Inside. Ein bisschen schön geredet ist das jetzt schon, oder?
Wir hätten nicht souverän gewonnen gehabt, aber ich sage, die Chance war da. Du hast, du beginnst die 2-Minute mit 1st and 10 an der Minnesota 46.
Ja, das schon, aber das Gesamtspiel.
Das ist was anderes.
Das war eines der schlechtesten der Saison.
Absolut grottenschlecht. Es war grottenschlecht. Wir hätten es niemals gewinnen. Es hätte nicht so knapp sein dürfen. Ich sag nur, es war. Und wir hätten auch so ein Scheißspiel gewinnen können. Und wenn die Saison ein bisschen besser läuft und du, sagen wir stehen bei, ja, schieß mich tot, lass uns 12 Siege haben zum Beispiel und gewinnst dann dieses Viking-Spiel, dann sagt jeder nicht, das hätten wir verlieren müssen. Dann sagst du, eine gute Mannschaft gewinnt auch uns. So ein Spiel. Hätten wir es gewinnen dürfen? Niemals. Das war absoluter Müll. Der Touch von A.T. Perry, das hat in jedem anderen Szenario ist das eine Interception. Die Chance war trotzdem da. Und das ist das Schockierende. Es ist nicht so, dass wir einfach abgeschlachtet werden. Wir spielen scheiße und kämpfen bis zum Schluss und verlieren erst dann wirklich. Das war die Geschichte eigentlich über die ganze Saison hinweg. Ja, Rams. Ja, sicher ist es am Schluss dann nur Ergebniskosmetik, aber ja.
Ja, auch diese Saison, finde ich, ist ein Zitat von Julian vom letzten Jahr noch ein bisschen hängen geblieben, also von der 22. Saison. Schlechte Teams finden Wege,
Spiele zu verlieren. Ja, und das sind
wir. Und so war es
dieses
Jahr halt auch wieder. Bevor wir weiter ins Hypothetische gehen, ich glaube, Saisonfazit, Jules, ich habe gesagt, ich bin mehr als enttäuscht und richtig runter zu bekommen, wenn du die Saison in ein, zwei Wörtern beschreiben müsstest, noch um die Folge dann so ein bisschen zum Ende zu bringen, wie lautet dein Season-Fazit?
Boah, es eine Enttäuschung mit vielen Fragezeichen für die Zukunft.
Gut, dann sind wir uns da einig. So, wir haben jetzt schon während der Folge ein bisschen ausgeholt, ein bisschen euch angeteasert, was kommt in der nächsten Folge. Es wird eben so ein bisschen alles auf den Prüfstand gestellt. Wir geben euch so ein bisschen Übersicht, welche Verträge laufen aus, was wäre, wenn wir den restructuren oder verlängern oder cutten, wie auch immer. Suchen euch da ein paar Namen raus, die gehandelt werden. Wir schauen so ein bisschen auf den Draft, wo stehen wir, welche Picks haben wir, wo sind unsere Needs auf alle Fälle, zumindest die, die wir jetzt ausmachen. Und dann, Jules, ist die Saison für uns eigentlich bis zum Draft rum, was nicht heißt, dass kein Content kommt. Jules, du hast, glaube ich, dieses Jahr schon wieder 100 Mal gesagt, darüber müssen wir in der Offseason mal sprechen. Ich hoffe, du hast dir die Themen aufgeschrieben, um die es geht.
Alles vergessen, Thema, aber mir fällt immer was
ein. Das Thema Schiri-Wesen ist ja bei mir auf jeden Fall hoch im Kurs, Leute. Da möchte ich darüber sprechen, wie man eventuell einen Videobeweis in der NFL praktikabler gestalten könnte, so wie beim Eishockey oder ähnlichem. Klar, wird nicht kommen, wird mir auch keiner zuhören, aber einfach nur, dass wir euch mal die Möglichkeiten so ein bisschen aufzeigen. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben vom Draft. Und sonst bleibt mir dazu sagen, Draft, Jules, die Nacht der Nächte, egal ob wir einen Pick haben oder nicht, ist immer wieder dabei auf Twitch, oder?
Ich frage mich nur, ob dein Anzug schon gebügelt ist.
Natürlich. Zwar nicht auf unserer Twitch-Seite, sondern dann von unserem Partner von Saints Germany, die das Ganze hier ja für euch präsentieren. Da kommt dann auf alle Fälle was ist, kommen Haufen Mocks und so weiter und so fort. Ihr seid ja jetzt schon fleißig in der Community mit Mock-Drafts und Diskussionen und Uptrade und Downtrade und wie auch immer. Bleibt uns da gewogen. Ich hoffe, der kleine Saisonrückblick hat euch auch Spaß gemacht, auch wenn er schmerzhaft war. Lasst Kommentare und sonstiges Feedback gerne da. Wir hören uns in der nächsten Folge, die, denke ich, dann schon wieder ein bisschen hitziger wird und ein bisschen mehr Action auch dahinter ist und noch mehr Facts und Zukunftsvoraussichten einfach dabei sind.
Ja, Gott sei Dank.
Jules, ich sag merci, entlasse dich ins Wochenende sozusagen, beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?